Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 40. Folge von Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Ja, liebe Neuhörer, was ist Auch eine noch? Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sind zwei Journalisten, die berufsmäßig viel Fernseh schauen und darüber schreiben. Daraus wurde vor etwas mehr als 3 Jahren ein Podcast. Jeden dritten Freitag reden wir darin über Fernseh- und Streaming-Phänomene, die uns aktuell beschäftigen. In der Regel sind das 8 Themen, die ihr bei eurem Podcast-Anbieter über Kapitelmarken anwählen könnt, auch wenn wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr Lust habt, die ganze Sendung zu hören. In unserer heutigen Ausgabe geht es um folgende Themen. Noch mehr einsame Astronauten im Weltall. Wir vergleichen die deutsche Netflix-Serie Das Signal mit Adam Sandlers Netflix-Film Spaceman. Dann endlich wieder Kate Winslet, diesmal als Staatschefin in einer Polizsatire bei Sky The Regime. Danach 3-mal deutsche Serie mit starken Hauptdarstellerinnen. Reset, wie weit willst du gehen? Zeitreisen mit Katja Riemann beim ZDF. Die Bestseller-Serienadaption Sexuell verfügbar mit Laura Tonke in der ARD-Mediathek. Und schließlich nochmal ZDF, die sehr beachtenswerte Hebammenserie Push mit unter anderem Anna Schut. Bei unseren letzten beiden Themen heute wird es nochmal budgetmäßig fett und historisch. Wir reden über Disneys derzeitigen Superhit, die Neuverfilmung von Shogun, die um das Jahr 1600 spielt, und über die Apple-Serie Nach dem Attentat, die als True-Crime-Geschichte die Jagd auf den Attentäter Abraham Lincolns in Szene setzt. So. Großer Vortrag. Lieber Jan, zurück ins Weltall. In unserer letzten Folge 39, da haben wir ja über No Mira Passes Apple-Serie Constellation als Weltallreisende gesprochen. Also No Mira Pass war Weltallreisende. Heute beginnen wir mit Das Signal und Spaceman und schon wieder 2 einsame Menschen im Weltall. Da habe ich mich natürlich gefragt, warum glaubst du, elektrisieren einsame RaumfahrerInnen derzeit die Fictionmacher oder vielleicht auch das Publikum?
Also ich glaube, RaumfahrerInnen haben schon immer das Publikum, seit es möglich ist, das technisch umzusetzen, fasziniert. Es ging ja, glaube ich, schon los mit Jules Vernes Verfilmung irgendwie mit dem Käsemond und all sowas in den 20er Jahren als Stummfilmversion. Also das Thema ist tatsächlich immer interessant für Publikum und für Filmemachenden. Ich glaube, was diese Stille, die jetzt gerade wieder, also diese seit Filmen wie Gravity zum Beispiel, irgendwie eine neue Qualität in das Genre, in das Science-Fiction-Genre reingebracht hat, so anzieht, ist vielleicht ein bisschen was von dieser alten Zivilisationsmüdigkeit, dass die Menschen sich tatsächlich davon danach sehen, wirklich mal richtig abzukommen von der Hektik von der terrestrischen Hektik in die extraterrestrische Stille. Und das war auch so besonders ist, weil bislang in alten Science-Fiction-Filmen oder Stoffen war ja Schallverbreitung im Weltall komplett möglich. So, das hat sich ja jetzt erst in letzter Zeit so ein bisschen geändert, dass da nicht mehr Piu-Piu zu hören ist oder sowas, sondern dass es einfach Ruhe herrscht, wie es da so ist. Ja. Und das, vielleicht suchen die Leute das ein bisschen danach. Vielleicht ist es auch einfach so eine Auszeit, die man da nehmen kann. Oder vielleicht ist es einfach so eine Art wissenschaftlichem Realismus, der da langsam durchbricht.
Ja, und gleichzeitig, du sagst, die so ein bisschen wie früher haben sich die Leute in die Berge zurückgezogen. Ich kann mich erinnern, ich bin mit einer Serie aufgewachsen, Der Mann aus den Bergen. Da hat es einer, keine Ahnung, Amerika des 1900 oder so, allein in die Berge. Das hat mich total fasziniert damals als Kind. Und gleichzeitig kommt natürlich auch so ein bisschen die Angst und die Bedeutung dieser Einsamkeit auch in diesen ganzen Stoffen zu tragen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein zwiespältiges Gefühl, was die Menschen damit verbindet, ne, mit dieser Einsamkeit.
Ja, also zwischen Sehnsucht und Angst davor. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein dialektischer Mittelweg, den wir da zumindest mal sondieren wollen und gucken, wie es da links und rechts von aussieht. Wobei jetzt ja zumindest das erste Format, über das wir reden, Das Signal, spielt teilweise im Weltall und im Weltall ist es still. Aber es spielt eigentlich größtenteils auf der Erde. Also es ist halt so ein Hybrid davon, von einem Science-Fiction-Stoff gemischt mit einem Drama, mit einem terrestrischen Drama. Und deswegen ist auch dieser Faktor der Ruhe, spielt da schon eine Rolle, aber gar nicht so sehr auf das Weltall, also auf diesen schalldichten Raum konzentriert, sondern auf alles, was diese Serie ausmacht.
Ich denke auch, wir können am Ende von unserem Weltraumblog nochmal auf die drei unterschiedlichen Serien so ein bisschen vergleichend eingehen. Aber jetzt starten wir ruhig mal mit Das Signal. Ist wirklich eine Miniserie. Es sind nämlich nur 4 Folgen, die so 50 bis 60 Minuten lang sind. Komplett seit 7.3. bei Netflix zu sehen. Und vielleicht kannst du kurz mal sagen, worum es da geht.
In aller Kürze. Hat mich wahnsinnig überrascht. Das ist 4 Teile, weniger als eine Stunde.
Da freuen wir uns drüber, ne?
Freuen wir uns drüber. Das ist ein ungewöhnliches Format. Ist auch ungefähr das Format, was dafür irgendwie wie angemessen ist. Es geht um den Geschichtslehrer Sven und seine Tochter Charlie, die die Rückkehr ihrer Mutter von der ISS erwarten, wo sie ungefähr, ich glaube es waren 9 Monate oder sowas, als Teil eines wissenschaftlichen Förderprojektes teilnehmen durfte, also auf dem sie gewohnt hat und wissenschaftliche Experimente gemacht hat. Sie kommt also zurück, ihre Familie erwartet das, doch Paula heißt sie, kehrt vom Weltraumhafen Chile nie zurück, weil ihr Flugzeug, mit dem sie gestartet ist, verschollen ist danach. Und wir erleben jetzt also einerseits ein Rückblenden, wie es dazu wohl hätte kommen können, was also die Links sind zwischen ihrem Aufenthalt auf der ISS und dem anschließenden Flugzeugabsturz. Und auf der zweiten Ebene, was ihre Hinterbliebenen mit dieser Situation jetzt anstellen. Und dazwischen gibt es allerlei seltsame Verwicklungen und Unwägbarkeiten und alles, was halt irgendwie mit allem zusammenhängt. Die Paula wird auch von der Polizei verhört, weil sie angeblich womöglich mit diesem Flugzeugabsturz zu tun haben könnte. Und es geht um daher der Titel dieses Vierteilers, um ein Signal, das erfahren wir in diesen Rückblenden, empfangen hat, und zwar im Funkschatten, als von der Erde nichts hätte kommen können, hört sie ein Hello immer wieder. Und
also in dem Raumschiff oder in der Raumstation nimmt die Raumfahrerin ein Signal auf, wo eigentlich hätte keins sein dürfen.
Genau. Gibt es Aliens? Das ist die Frage, die damit zusammenhängt. Und daraus macht Regisseur Sebastian Hilge ein sehr, sehr ruhiges Herantasten an diese Fragen der Ewigkeit. Also sind wir allein im Weltall? Und warum, zum einen sind wir so auf der Suche nach dieser Frage, und zum anderen sind wir uns nicht eigentlich schon selber genug? Also wie sind die Menschen eigentlich drauf auf der Erde, dass sie einerseits so unbedingt auf der Suche danach sind, nicht alleine zu sein, sich aber wie die Axt im Walde verhalten, so als wären sie tatsächlich alleine im Weltall? Das ist so die Frage, die Sebastian Hilger hier ausdiskutiert.
Ja, wir haben wir eigentlich schon gesagt, dass es eine deutsche Netflix-Serie ist und dass die Protagonisten, die du ja schon vorgestellt hast, durchaus prominent besetzt sind. Die Raumfahrerin ist Peri Baumeister. Der Ehemann unten auf der Erde ist Florian David Fitz, der den Stoff auch mitentwickelt hat und auch einer der Drehbuchautoren der Serie ist. Und dann, finde ich, muss man unbedingt noch die 9-jährige Tochter erwähnen. Die wird von einer Kinderdarstellerin namens Yuna Bennett gespielt.
Unbedingt adoptiert sein muss, weil sie nicht die geringste Ähnlichkeit mit auch nur ansatzweise einem ihrer beiden Eltern hat.
Okay, aber ich wir sagen vielleicht gleich noch was Kritisches über die Serie. Ich weiß noch nicht, wie du sie findest, aber eins muss ich sagen, Yuna Bennett als diese 9-Jährige spielt es super, finde ich. Findest du es auch?
Ja, also
das heißt, ist dir nicht besonders positiv.
Ist mir nicht besonders. Ich musste immer daran denken, warum sie ihren Eltern so ähnlich sieht. Aber stimmt schon, sie macht das schon ganz gut. Ist sie tatsächlich auch 9 als Schauspielerin oder nur in der?
Weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall noch keine 14, weil sie sieht noch wirklich aus wie ein richtiges Kind.
Sieht sehr, sehr jung aus. Aber wir haben ja später auch eine Serie mit Hannah Schiller, die da eine 24-Jährige, die eine 15-Jährige spielt. Also
das stimmt, aber Hannah Schiller ist auch ein Optikphänomen, glaube ich.
Absolut, ja.
In der Schauspielbranche.
Ja. Also ja, ich weiß, wir gehen schon auf die Bewertungsebene. Es ist halt tatsächlich ein sehr, sehr ruhiges Stück, und das macht diesen Vierteiler aus meiner Perspektive sehr, sehr angenehm zu sehen. Also er hat seine Spannungsmomente, er baut eine Geschichte auf, die so ein bisschen nachvollziehbar ist. Ist nichts, was da irgendwie sowas Science Fiction ja oftmals kennzeichnet, so von oben raufgepropft wird als ein großes Mutmaßen oder ein großes Raunen über irgendetwas. Selbst wenn es da um ein Signal aus dem Weltall geht, wird das verhandelt als etwas sehr Rationales und etwas sehr Nüchternes.
Ich würde ganz nochmal einen Schritt zurückgehen. Was würdest du sagen, ist das überhaupt für ein Genre? Ich finde, Science Fiction trifft es nur zum Teil, oder?
Es ist Science Fiction im klassischen Sinne sogar. Es geht um Science und es geht um Fiction.
Okay, so, also da kann ich jetzt nichts dagegen sagen.
Nee, aber Raumfahrt ist immer Science Fiction per se. Also selbst wenn es um die jetzige, die Darstellung der jetzigen aktuellen ESA-Raumfahrt geht oder sowas, ist es letztlich Science und Fiction. Und das ist es muss nicht aberwitzig sein oder mystisch oder sowas. Das ist nicht die Definition von Science Fiction. Und ja, gut, von daher finde ich, es ist ein Melodram. Vor allem, also es ist ein so politisch angehauchtes Weltraum-Erd-Melodram, in dem es um diese Kleinfamilie geht und wie sie mit der Situation, in der sie sich befinden, umgeht. Und gleichzeitig sind auch noch politische Verwicklungen darin enthalten. Es gibt so eine komische, stark esoterisch angehauchte indische Milliardärin, die diese Weltraummission von der Paula, gespielt von Peri Baumeister, finanziert und sowas. Das
ist auch so ein bisschen so ihre Mentorin, fast wie genau. So eine Mutterfigur für diese Astronautin.
Ja, deren Pressesprecherin zum Beispiel Katharina Schüttler ist also nochmal so stark besetzt, dieses Format. Und im Grunde genommen sind es so Porträts, denen wir beiwohnen. Also das Porträt von diesem Sven, der so ein bisschen so ein Zyniker so ein Öko-Zyniker ist, der ständig in Strickjacke rumläuft und Handys ablehnt und deswegen so einen alten Nokia-Balken hat. Und die Paula dagegen ist eine Wissenschaftlerin, aber gleichzeitig auch irgendwie dafür, dass sie einerseits halt akademisch gebildet und andererseits auch noch auf dieser Raumstation untergekommen ist, auch extrem esoterisch ist. Also sie ist immer so ein bisschen weltentrückt
und sowas. Man darf nicht zu viel verraten, aber ich glaube, man darf sagen, dass sie schon auch eine sehr spezielle Persönlichkeit hat, die auch so ein bisschen mit psychischen Problemen teilweise zu tun hat. Also es ist eigentlich ein ganz interessantes Kleinfamilienensemble, was wir da sehen. Aber du hast es jetzt so beschrieben, als würden wir da einer sehr ruhigen, elegischen Serie beiwohnen. Das habe ich eigentlich nicht so
empfunden. Ja, mal so.
Also ich finde sogar, die Serie, obwohl sie nur 4 Teile hat, hat diverse Brüche. Also die erste Folge hat mir ziemlich gut gefallen, weil da verschiedene Geheimnisse aufgebaut werden. Allein dieses große Geheimnis, wohin verschwindet eigentlich die Astronautin auf der Rückreise mit ihrem Flugzeug zu ihren Lieben. Und dann bei der zweiten und dritten Folge war ich nicht mehr so ganz im Boot. Da fand ich, da wurde es teilweise so ein bisschen bausatzhaft, thrillerhaft. Also dachte ich so, ach nee, jetzt reiten sie ein Stück zurück. Und dann, nach der dritten Folge, macht die Serie aber nochmal einen totalen Turn, der auch wirklich interessant und unerwartet ist. Und dann geht's im letzten Abschnitt so ein bisschen fast um ein philosophisches Stück. Also das hat mir dann wiederum ganz gut gefallen, aber es sind schon auch so ein bisschen mehrere Serien in einer, wenn man so die Genreverbindung betrachtet, oder?
Ja, es ist dadurch auch ein bisschen indifferent, wenn man es so nennen will. Also es ist so von der Erzählstruktur her ein bisschen diffus manchmal, hat so ein paar Anker oder so ein paar rote Fäden, die da durchziehen. Und einer ist eben dieser Sven, den Florian David Fitz in der Art und Weise, wie er halt spielen kann, hervorragend macht. So, es ist ein guter Schauspieler.
Findest du?
Ich finde, es ist ein guter Schauspieler. Ja. Und ich finde auch, dass er so diese leicht trotzige Verzweiflung, die er so in jeder Situation hat, die ist auch authentisch, weil er hat seine Frau verloren, ist mit seinem Kind alleine. Das Kind ist halt auch irgendwie, weiß überhaupt nicht damit umzugehen. Und dann gibt es gleichzeitig noch so Verstrickungen in die Medienökonomie, also in die Aufmerksamkeitsindustrie, so dass sie ihr Haus wird ständig von Pressemeuten belagert, weil natürlich im Raum steht, dass sie für den Absturz verantwortlich war und all sowas. Ich finde, ich gucke ihm gerne dabei zu, dem Fitz. Und war aber jetzt auch nicht so, dass ich dachte so, diese Geschichte ist in sich komplett geschlossen und alles darin ist Konkurrenz, sondern das war so ein bisschen haltlos manchmal, ein bisschen ortslos.
Also ich finde, oft werfen wir ja Serien vor, dass die Grundidee nicht funktioniert oder dass das Ganze irgendwie in eine falsche Richtung läuft, dass irgendwie eine Idee nicht aufgeht. Und hier würde ich fast eher umgedreht sagen, da sind viele gute Ideen drin. Ich würde sogar sagen, die Grundstory ist ziemlich gut. Aber es gibt für mich ziemlich viele kleinere Schwächen in dieser Serie. Es gibt zum Beispiel Figuren, die sind nah an der Parodie, die sind, wo ich denke, nee, so ist jemand nicht, der diese und diese Position inne hat. Es gibt auch teilweise Dialoge, die ich schlecht geschrieben finde. Es gibt auch teilweise schauspielerische Momente, sogar Florian Fitz als Vater, wo ich denke so, nee, das hätte ich jetzt nicht so gesagt oder so.
Als gespielt. Vater oder als
ja, generell. Ich meine, ich habe Florian David Fitz auch schon in guten Rollen gesehen, aber das ist ja so ein bisschen so seine Leib- und Magenrolle, ne? So dieser klassische nette Typ, der ist jetzt, glaube ich, auch fast 50, aber er sieht ja immer noch total jungenhaft aus, der Typ. Und das ist ja im Prinzip auch sein Fund, mit dem er viele Menschen halt auch begeistert hat, als der klassische Sympathieträger des deutschen Kinos. Ne? Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob er das richtig gut spielt. Perry Baumeister haben wir schon oft in sehr, sehr guten Rollen gesehen. Ich finde, die ist richtig gut. Man könnte hier drüber streiten, ob diese Rolle vielleicht ein bisschen over the top
ist. Ja, sie ist, irgendwie. Das Spiel ist immer drüber, so, ja. Also so leicht drüber. Man fragt sich immer so, wie kann es sein, dass diese Frau Astronautin geworden ist? Es gibt auch noch so Drogeneskapaden so der gesamten Familie, so, das heißt, sie hat nicht vor allzu langer Zeit vor dieser Reise muss sie psychedelische Drogen genommen haben, was ich sehr unwahrscheinlich finde, bei den ganzen Screenings, die man da durchläuft. Aber ich finde tatsächlich, das sind schon sehr, sehr starke Details in der Bewertung dieser Serie, weil in sich finde ich, wenn man diese vier Teile nimmt, die angemessen kurz sind, also als Serie weniger als 4 Stunden, man binscht sich das jetzt so nicht rein, weil es jetzt auch nicht so faszinierend ist. Aber wenn man Bezug hat zu diesem Science-Fiction-Genre und gleichzeitig noch ein bisschen so terrestrisches Drama dabei haben will oder Melodramen dabei haben will, ist das eine gute, unterhaltsame Serie, die ich jetzt nicht, die kommt nicht in meinen Jahresrückblick, aber sie kommt auch definitiv nicht unter die Worst of.
Nee, das ist schon in Ordnung. Das ist auf jeden Fall eine Serie mit sehr schönen Momenten. Ich finde auch wirklich so, was Vater-Tochter oder Mutter, Tochter, also diese Kleinfamilien-Bondings, die sind teilweise wirklich auch anrührend, auch wenn man teilweise das Gefühl hat, ich soll jetzt auch in dieser Szene sehr stark angerührt sein.
Sollst du auch.
Also der Effekt, den die Filmemacher erzielen wollen, ist bei dieser Serie auch immer mal teilweise überdeutlich. Aber das ist schon eine Serie, die ist nicht schlecht, da sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Und die Geschichte hat so ihre ganz, gut ausgedachten Tricks. Ich habe mal kurz geguckt, wie die Kritiken ausfallen. Die sind gemischt. Also es gibt durchaus auch einige Leute, die wirklich gut finden und einige finden sie nicht so gut. Also weil eigentlich so ein bisschen so, wie wir sie auch bewerten.
Genau.
Ne?
Und es ist auch, was mich vor allen Dingen beeindruckt hat an der Serie, ist, dass sie technisch wirklich ein hohes Niveau hat. So, es wird, ich meine, es ist Netflix. Netflix ist nicht am Knausern, auch was der deutsche Produktion betrifft. So, aber trotzdem ist es natürlich nicht das Budget, das angloamerikanische Produktionen haben. Und da kommen wir ja gleich zu Spaceman mit Adam Sandler.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, dass das technische Niveau in der Schwerelosigkeit an Bord des Raumschiffes, spielen beide an Bord eines Raumschiffes, ist absolut vergleichbar. Also so wie die Schwerelosigkeit dargestellt wird, wie in beiden gibt es Situationen, wo Blut fließt an Bord und das ist beide Male identisch. Also wie diese Tropfen so durch die Gegend fliegen oder schweben, das ist gut gemacht. Also so, ich habe keine Ahnung, wie es auf der ISS aussieht, aber so könnte ich es mir vorstellen ungefähr.
Ja, also wir können ja noch mal gucken, wo der Weltraum am besten aussah. Constellation haben wir ja letzte Woche, beziehungsweise in der letzten Ausgabe, sehr gelobt für diese Weltraumaufnahmen.
Also Interstellar und Gravity, da ist der Raum, das Weltall schon 1A, würde ich mal sagen. Hier ist es so 1B.
Ja.
Das ist wirklich schon gut gemacht im Rahmen der Möglichkeiten. Also bist du schon soweit? Ich würde sonst ich einfach
könnte,
mal mit Spaceman
ich fortfahren. Könnte, ja, wir wollten ja ganz am Ende nochmal die drei Formate vergleichen. Kommen wir ruhig mal zu Spaceman, der den sehr schönen Titel hat. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so ist. Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. Hast du es überhaupt realisiert, dass es diesen Untertitel gibt.
Ja, ja.
Es ist ein Netflix-Film. Ich glaube, der sollte auch mal fürs Kino produziert werden. Aber dann hat man, weil er vielleicht ob seiner Seltsamkeit und auch diverser Reaktionen, die teilweise eben auch ablehnend war, hat Netflix dann entschieden, den direkt ins Streaming-Programm einzubauen. Ist seit 1.3. bei Netflix verfügbar, 107 Minuten lang, also auch eine angenehme Länge in Zeiten, wo Filme irgendwie gern mal 4 oder 3,5 Stunden dauern. Und dieser Film basiert auf dem Roman, ja, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt von Jaroslav Kalfa. Das ist noch ein relativ junger Autor, das ist sein Debütroman, der ist jetzt 35, der ist in Prag geboren und mit 15 in die USA ausgewandert. Und nach diesem Roman von diesem Jaroslav Kalfa ist nun dieser Film entstanden. Und zwar spielt Adam Sandler den Solo-Kosmonauten Jakub auf der Reise zu einem mysteriösen lila Nebel, den man auch plötzlich, ja, wie so ein Phänomen, den man auf der Erde im All eben sehen konnte. Und der soll den erforschen, diesen Nebel. Und die Reise One Way dorthin dauert eben etwa 6 Monate. Daheim wartet seine Frau Lenka, gespielt von der wunderbaren Carey Mulligan, auf ihn. Und die ist schwanger, warten auf die Geburt des gemeinsamen Kindes. Nur irgendwas scheint in dieser Beziehung zwischen den beiden nicht mehr zu stimmen. Denn Lenka will sich trennen, aber aus Sicherheitsgründen, um diese Mission eben nicht zu gefährden, wird diese Trennungsnachricht, die sie abgesondert hat, unter Tränen nicht an den Astronauten oder den Kosmonauten übermittelt. Ne? Aber auch ohne diese schlechte Nachricht dreht dieser Jakob offensichtlich ein bisschen ab im All. Er hat Halluzinationen oder auch nicht. Auf jeden Fall gibt es auf einmal eine große Spinne in seinem Raumschiff, die zu ihm spricht, ein Wesen aus einer anderen Welt oder vielleicht auch aus seinem Kopf. Und viel mehr müssen wir, glaube ich, über diesen Film nicht sagen.
Ich glaube, die Spinne schon unterschlagen.
Nee, jetzt, die Spinne, finde ich, muss drin sein, weil das ist ein absolut konstitutiver Punkt
in
dieser Erzählung.
Vielleicht vergesst ihr es wieder und wir einigen uns darauf, er ist nicht allein an Bord. Ob das in seinem Kopf stattfindet oder nicht, wird sich zeigen. Es ist tatsächlich so, wenn ich den Namen Adam Sandler höre, kriege ich sofort so leichtes Zahnfleischbluten.
Ja, weil du die falschen Adam Sandler-Filme gesehen hast. Wir hatten das Thema hier schon und deswegen habe ich am Ende dieses Blogs 3 tolle Adam Sandler-Filme als Empfehlung, die keiner kennt.
Wahnsinn. Ja, ich finde das hier auch, also er ist alleine an Bord alleine mit irgendetwas an Bord dieses Raumschiffes, und zwar sehr lange, nämlich dann insgesamt ja ein Jahr, hin und zurück, mit ungewissem Ausgang, auch gerade weil Gott weiß, was passieren kann in der großen Entfernung zur Erde. Und er spielt diese Einsamkeit da drin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sie herausragend spielt, aber er spielt sie absolut glaubhaft. Also was passiert mit dir als Mensch, wenn deine einzige Verbindung ist, dass du einmal am Tag für eine bestimmte Zeit mit deiner Frau funken darfst, über so ein Funksignal kommunizieren darfst, was dann auch nochmal die Bedeutung dieser täglichen Begegnung für seine Mission klar macht, dass er das, wenn das wegfällt, also warum die Homestation unbedingt darauf aus ist, dass diese Trennung, die sie von ihm vornehmen will, nicht vollzogen wird. Und das macht er gut. Es ist trotzdem, ich habe trotzdem während des gesamten Films gedacht, so, boah, seriously? So ist das, ich habe die ganze Zeit gedacht, ihr wollt zu viel in kürzester Zeit. Ihr wollt zu viel Philosophie, ihr wollt zu viel Debatte, innere Debatte und äußerer Dialog über das Leben, über alles, was halt mit Sterben und Politik, und es geht um Gottesteilchen und es geht letztlich sogar um Opern und also Kultur und alles. Also er diskutiert mit sich oder mit diesem Wesen an Bord oder wem auch immer.
Lassen wir das Wesen ruhig die Spinne
sein. Lassen wir es die Spinne sein, okay. Er diskutiert alles ständig durch. Man hört immer seine Stimme, die entweder ein Selbstgespräch darstellt oder ein Gespräch mit irgendetwas. Und das ist schon, es ist dadurch ein Personen-Kammerspielstück, obwohl es immer wieder so kleine Flashbacks gibt, auch in die Beziehung von den beiden und sowas. Und ich habe Adam Sandler dabei nicht ungern zugesehen, alleine an Bord zu sein.
So. Diese ganzen, ich meine, wir kennen ja Adam Sandler als als den bestbezahltesten Komödiendarsteller der 90er und teilweise noch der Nullerjahre in Hollywood. Aber dass Adam Sandler ein herausragend guter Schauspieler ist, das kann man in vielen anderen Filmen sehen. Dass er das kann, diese Rolle, das war mir klar. Du hast aber recht, dieser Spaceman-Film, das ist also ein tief melancholischer Film, ist ein Film, der auch sehr, sehr viel will, und ist ein Film, der auch so ein paar die Arme ausbreitet in Richtung 2001, Odyssee im Weltall. Also es gibt zum Beispiel eine sehr lange LSD-artige Schlussszene, die mich sehr stark an 2001 erinnert hat. Also es geht wirklich ganz stark um die Einsamkeit und dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst und die essentiellen Gedanken, die großen Fragen, die man sich stellt, wenn man da alleine lautlos durchs Weltall rauscht. Und das gibt's natürlich in anderen Filmen auch, aber es ist auch hier irgendwie schon auf eine gewisse Art anders gemacht. Also nicht nur wegen der Spinne, aber es ist auch teilweise ziemlich Kafkaesk,
das Ganze. Es ist Kafkaesk, es ist auch überdreht, es hat auch Humor. Ja. Das ist das, was man so eigentlich gar nicht erwartet in dieser Konstellation, wo er so sich selbst in den Kopf kriecht. Also es gibt auch immer wieder so Sequenzen, wo es darum geht, so wie dieses Raumschiff aufgebaut ist und wo seine Vorräte und sowas lagern, und plötzlich fliegen die mal durch die Luft, und was ist es eigentlich, womit er da versorgt wird über dieses ganze Jahr allein und sowas. Das hat so einen ganz feinen Spott auch in Hinsicht darauf, so müssen wir wirklich alles erkunden, muss der Mensch wirklich auch noch so einen violetten Nebel irgendwo jenseits vom Saturn auftaucht, erkunden und so weiter. Das finde ich, es macht diese Serie, das macht dieser Film tatsächlich sehr gut. Und wo ich mich jetzt versprochen habe, der hätte auch durchaus zur Serie getaugt. Also es gibt halt genug Leute, die gesagt hätten, das muss man doch auswalzen, gerade wegen dieser philosophischen Tiefe, die da drin steckt. Ist genau richtig in Spielfilmlänge. Also es hätte mich auch nur, glaube ich, 5 Minuten länger hätte es angefangen, mich zu ärgern. So hat es irgendwie so eine Dichtigkeit, die passt zu diesem Stoff und die auch dafür sorgt, dass man dieser Figur des Astronauten, des Kosmonauten nicht überdrüssig wird.
Also man muss auch nochmal sagen, da stecken auch ein paar Top-Kreative drin, nicht nur jetzt der Cast, also mit Carey Mulligan, Adam Sandler und keine Ahnung, Isabella Rossellini spielt die Chefin der Mission Control am Boden. Allein diese Idee, dass sozusagen so eine Mission von Tschechen gemacht wird.
Ja, ist auch der erste und einzige und letzte Tschechische.
Genau, das ist schon mal sehr absurd und das kommt dann auch noch zum Tragen, dass die Südkoreaner irgendwie da auch irgendwie so ein Raumschiff unterwegs haben. Also in irgendwie dieser Welt, in dieser interessanten Welt von diesem Jaroslav Kalfa konkurrieren sozusagen Tschechen und Südkoreaner um ein großes Raumfahrtprojekt. Aber ganz nebenbei muss man sagen, Regie Johan Renck, ich glaube in Schwede ist das. Das ist der Regisseur von Tschernobyl. Mhm, okay. Der macht fantastische Bilder.
Ja.
Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer der Kameramann ist. Was ich auch immer toll finde, Musik von Max Richter. Es ist ein Engländer mit deutschen Wurzeln so. Aber der hat zum Beispiel die Musik von Leftovers gemacht oder von dem meiner Meinung nach besten Science-Fiction-Film der letzten 10 Jahre, von Arrival von Denis Villeneuve. Das ist schon auch ein Typ, der mit seinem Soundtrack solchen Stoffen auch nochmal eine extra tiefe Bedeutung gibt. Ansonsten gebe ich dir recht, Spaceman kippt manchmal so ein bisschen ins Trivialphilosophische, also da ein paar Gedanken, die sich der Raumfahrer macht, die könnte man auch als Kalenderspruch oder so abdrucken. Und trotzdem ist das Ganze irgendwie ein sehr skurriler Film. Ich habe auch nochmal auf die Kritiken geguckt, die sind auch total gespalten. Also es sind so irgendwie so bei Rotten Tomatoes sind es irgendwie so 50% positive. Das ist nicht so ein super Wert, aber es gibt auch wirklich leidenschaftliche Fans von dem.
Ich glaube auch, da kann Fans kriegen der Film so. Das gibt dann, ich kann mir vorstellen, dass es von Leuten mehrfach geguckt wird, so weil er einfach immer wieder so kleinere Entdeckungen offenbart oder offen lässt. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, so da hineinzuspüren in diesen Stoff und so. Also ich habe, als ich ihn geguckt habe, ich habe nicht darüber geschrieben, deswegen musste ich mich auch überzeugen lassen als Zuschauer sozusagen, und ich habe es geguckt und es hat mich nicht gestört. Und das ist schon mal was wert, finde ich, bei einem 90-Minüter oder 100-Minüter aus diesem Genre, was sehr, sehr schnell selbstgefällig und selbstreferenziell wird. Also es war wirklich, ich empfehle diesen Film.
Ja, so, also man sollte auf jeden Fall mal reingucken, weil ich glaube, man merkt relativ schnell, ob es was für einen ist. Hinten raus, denke ich mal, werden sich die Gemüter noch ein bisschen mehr spalten.
Ja.
Aber ich finde zum Beispiel, es gibt in diesem Film, wo du vorhin angesprochen hast, Humor, es gibt eine Szene, da umarmt er, also Adam Sandler, die Spinne. Mhm. Und das ist ein total anrührender Moment. Und sowas muss man erstmal schaffen, ohne dass es lächerlich wirkt. Also insofern, du fandst es lächerlich.
Es hat einen lächerlichen Moment, weil man ihn von hinten gesehen hat, wie halt 8 Arme um seinen Rücken rumschwingen,
genau.
Sowas. Das hat natürlich, also es hat etwas, es hat nicht lächerlich. Lächerlich ist halt pejorativ, sondern es ist halt, es hatte etwas Ulkiges.
Aber die Szene hätte schief gehen können. Und das ist genau der Punkt, den du auch angesprochen hast. Es gibt in diesem ganzen bedeutungsschwangeren Philosophiestück des einsamen Kosmonauten durchaus lustige Momente. Mhm. Wie zum Beispiel die Spinne, die auf einmal süchtig nach Erdnussbutter oder nach Schokocreme wird.
Ja, Schokocreme.
Das ist schon, das ist keine Komödie, aber es ist eine Space-Tragödie oder eine Space-Melancholödie, die aber trotzdem lustige Momente hat.
Ja, klassischer Roald Dahl-Stoff halt einfach, ne? Also philosophische Tiefe, so eine leichte Verstiegenheit, intensive Blicke in die Psyche des Menschen und so weiter. Das ist das, was es sich vornimmt. Ob es jetzt Roald Dahl-Niveau hat, das muss die Nachwelt entscheiden, sowas, ne? Aber es ist auf jeden Fall, es hat so eine Mischung aus Philosophie-Groteske und das finde ich interessant.
Und ich finde, dass das Raumschiff von Adam Sandler wunderbar trashig teilweise aussieht. Also das ist von den 3 Stoffen, wenn wir mal in den Vergleich kommen, Constellation, Das Signal und Spaceman, ist das Raumschiff, dem ich am meisten abnehme, dass irgendwelche Sachen runtergerockt sind, nicht mehr richtig funktionieren. Er hat zum Beispiel tierische Probleme mit seiner Toilette, die so laute Geräusche macht, dass er praktisch nicht mehr schlafen kann. Ich glaube, sowas passiert und sowas passiert aber in vielen anderen Science-Fiction-Stoffen nicht.
Da funktioniert nee, diese Makel, die transportieren so den Nimbus der Makellosigkeit.
Genau, da funktioniert ja. Entweder passiert irgendwas ganz Schlimmes, wie der Einschlag bei Constellation, oder es passiert irgendwie gar nichts. Und hier passieren halt viele kleine, nervige Sachen. Wollen wir nochmal vergleichen, die drei Formate? Ich finde wirklich, das Signal fällt so ein bisschen raus, weil das eigentlich nicht so sehr sich mit der Einsamkeit im Weltall beschäftigt.
Nee, gar nicht so sehr.
Oder überhaupt mit dieser Weltraumerfahrung, die so besonders ist. Ja. Auch wenn es da schöne Weltraumbilder gibt.
Ja, Constellation ist ein bisschen aufgeplustert gewesen, finde ich teilweise. Und das, also sie sind tatsächlich schwer zu vergleichen, so, weil bei Constellation viel stärker so ein weltpolitischer Aspekt da noch reinspielt und so.
Du meinst bei das Signal oder bei Constellation?
Bei Constellation.
Ah, fandst du die politisch? Das fand ich ja eigentlich die klassische Mystery Box.
Ja, du hast recht. Eigentlich war es eher die Mystery Box. So, es ist zwar, ich weiß nicht, ob man sie vergleichen kann, weil die ganz unterschiedliche Längen und Herangehensweisen und Strukturen, also Texturen haben. Ja. So, kann man nicht vergleichen. Ich finde sie, also es ist alles Genre. Und ich glaube, dass alle drei durchaus polarisieren können innerhalb dieser Science-Fiction-Fanszene. Ich würde da jetzt keine Empfehlung für ein oder anderes aussprechen. Also mir hat Spaceman am besten gefallen.
Ja, also Spaceman ist auf jeden Fall das melancholisch-philosophische Stück. Constellation, würde ich sagen, ist die klassische Mystery-Serie. Auch wenn es über das starke Spiel von Noomi Rapace auch ein gutes Psychogramm ist. Man kann darüber streiten, wie gut dieser ganze Trip von ihr oder ob der so lang hätte sein müssen. Ja, und das Signal, finde ich, ist fast die humanistischste Serie von den dreien, weil es eigentlich letztendlich auch ein bisschen um die Menschheit geht. Und aber da sollte man nicht zu viel drüber verraten.
Das machen wir.
Zum Abschluss, weil ich es angekündigt habe, nochmal meine Empfehlung. Ich bin ja schon lange großer Adam Sandler-Fan. Doch. Und zwar drei tolle Adam Sandler-Filme, die fast niemand kennt, die man aber gesehen haben muss. Der schwarze Diamant, Originaltitel Uncut Gems, er als Juwelierhändler in der Krise, 2019 von Benny und Joss Safdie, gibt's bei Netflix zu sehen. Wurde damals 2019 ganz viel in so Internetbewertungen als einer der besten Filme des Jahres bewertet in den Jahresrückblicken. Deswegen habe ich ihn mir angeguckt und das ist ein irrer Trip, das ist ein toller Film. Dann ein Film, den ich schon öfter erwähnt habe, glaube ich, Wie das Leben so spielt, Funny People von Judd Apatow, 2009, ist ein Film über Stand-Up-Comedians, spielt Adam Sandler so einen frustrierten, traurigen Stand-Up-Comedian. Und dann, den kennt, glaube ich, wirklich fast niemand, Die Liebe in mir, heißt er auf Deutsch, Rain Over Me im Original, ist ein amerikanisches Filmdrama von 2007. Es geht um zwei Studienfreunde, einer hat alles verloren und wie die beiden sich nach vielen Jahren wieder annähern. Gibt's bei Join oder gegen Leihgebühr bei Apple und Amazon. Wenn ihr die drei Filme gesehen habt, werdet ihr einen kleinen Adam Sandler-Altar zu Hause bei euch aufbauen und es gibt noch weitere gute Adam Sandler-Filme, aber darauf kommen wir vielleicht ein anderes Mal zu sprechen. Aber wenn wir schon über große Schauspieler sprechen, dann müssen wir natürlich jetzt gleich übergehen zu der neuen Serie von Kate Winslet. Hast du eigentlich Mare of Easttown gesehen, Jan?
Hä? Nein, habe ich nicht gesehen.
Da wolltest du doch drüber abtesten.
So ein japanischer Anime-Stoff, ne?
Genau. Also ich habe mich natürlich gefreut, dass Kate Winslet wieder in einer großen Serienhauptrolle zu sehen nach der von mir sehr geliebten Serie Mare of Easttown. The Regime hört es sich auch erstmal sehr interessant an. Gibt es 6 Folgen von bei Sky, also es ist eine HBO-Serie, ist gestartet am 4. März und ich glaube, davon läuft jede Woche eine neue Folge. Und Jan erzählt, worum es geht.
Kate Winslet, die wunderbare Kate Winslet, wo spielt die nochmal mit?
Bei Mare of Easttown unter anderem. Und bei so einem Film, wo ein Schiff untergeht. Das ist aber schon länger her.
Sie spielt Elena, die erste kann man sagen, so die paranoide Kanzlerin einer englischsprachigen Fantasiediktatur, wo auch immer sie stattfindet. Sie sprechen geschliffenes Oxford. Und weil sie so paranoid ist, engagiert sie den Elitesoldaten, dessen Namen wir erst später erfahren, Herbert heißt er wohl, um Sporen in ihrem Palast, den sie nie verlässt, zu beseitigen bzw. zu melden. Also sie ist in einer Hinsicht paranoid, dass sie überall Infektionen und Gesundheitsgefährdungen wittert.
Hypochondrie heißt das
leider. Weil das wird sich, das ist nicht abgeklärt, ist nicht geklärt, ob es Hypochondrie ist, aber es könnte damit zu tun haben. Und er läuft halt immer mit irgendwie so einem Feuchtigkeitsmesser hinter ihr her. Es ist sein Job und einen anderen Job hat er zunächst auch nicht. Dann gefällt er einmal kurz in Ungnade, wird aber wieder sozusagen an ihre Seite gerückt. Und dann passiert etwas, was so ein bisschen so an die Geschichte Rasputin und Zarin Katharina erinnert, dass er nämlich so langsam anfängt, Kontrolle über sie zu gewinnen. Und dadurch das Machtgefüge in ihrem Palast, der ist so ein bisschen so ein ganz opulenter, leicht Wes Anderson-artiger Palast, wie das Grand Budapest Hotel übernimmt.
Das und ist in Wien gedreht, ne?
Es ist tatsächlich in Wien im Schloss Schönbrunn gedreht. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass die dafür halt ihre hochheiligen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Aber ja, es ist ein echter Palast, keine Kulisse. Und er übernimmt halt langsam so die Kontrolle und rüttelt alles durcheinander. Und das ist so ein bisschen so, ihre Umgebung ist so ein Intrigantenstadel, in der ständig irgendwelche Macht- und Ränkespiele darum herrschen, wer neben der Diktatorin halt seinen Platz in dieser Tyrannei, die gar nicht so eine krass blutige Tyrannei ist, aber eine, die halt sehr absolut ist. Seit 7 Jahren ist sie an der Macht. Und das ist so, das ist ein bisschen die Geschichte. Und das ist, man kann jetzt schon in die Analyse eintreten, weil es ist wirklich, wirklich over the top. Es ist halt so ein, ich habe ja schon Wes Anderson angedeutet, das ist so eine völlig überdrehte, sehr, sehr bunt und schillernd kostümierte Kostümsause mit so einem politischen Hintergrund, der uns auch über unsere Gegenwart etwas zu sagen hat.
Also viele Leute haben The Regime als Polit-Satire. Mhm. angekündigt. Man kann dem zustimmen, man könnte aber auch sagen, es ist eine Farce oder Groteske, was erstmal so ähnlich klingt, aber was für mich nochmal einen anderen Beigeschmack hat, weil Satire ist vielleicht noch ein bisschen analytischer und hier wird noch ein bisschen, bei der Farce wird noch ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen, also keine Ahnung, diese Elena Wernham, also Kate Winslet, ist praktisch so eine Diktatorin, die auf der einen Seite unheimlich abgedreht ist mit ihren ganzen Marotten und auch eben diesen Palast nie verlässt. Andererseits, so wie eine Kamera angeht, ist sie unheimlich, wie halt eine tolle Schauspielerin. Sie kann sich unheimlich gut verkaufen. Sie wird halt auch offensichtlich noch geliebt von Teilen des Volks. Und dann hat sie so bizarre Auftritte wie als bei so einem Gala-Bankett als Sängerin, wo sie dann auf die Bühne kommt und ein Lied singt, unheimlich schlecht und schief.
Begleitet von ihrem Mann am Klavier oder
ja, genau. Sinti? Sie hat so einen französischen Ehemann, gespielt von Guillaume Gallienne. Und dann um sie herum agieren irgendwelche so komische graue Herren, so Spin, da gibt's so eine Spin-Doktorin, gespielt von Andrea Riseborough. Und wir haben noch nicht erwähnt, dieser Soldat, dieser große, kräftige Kerl, der dann so erst ihr Leibwächter ist oder erst ihr Hund, dann ihr Leibwächter und dann irgendwie so ihr Einflüsterer, wird von Matthias Schönartz gespielt, auch ein ziemlich bekannter Schauspieler in Belgien. Und also es ist schon sehr gut besetzt und wir folgen praktisch dieser Regierungsmannschaft, also vor allem dieser Elena, ich glaube über ein Jahr oder so. Und da wird dann auch erzählt, was da im Staat passiert und wie sich bestimmte politische Entscheidungen und Projekte verändern. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber ja, lass vielleicht einfach gleich zu der Bewertung kommen. Wie fandst du die Serie?
Ich fand sie funkensprühend, ist ja eines der Wörter, das ich sehr gerne mag, sowas, weil ich auch großer Wes Anderson-Fan bin.
Im Sinne von bunt und
genau,
überdreht.
Es passiert ständig irgendwas. Du hast visuell in jeder Ecke des Bildschirms immer irgendetwas zu sehen. Die Ausstattung ist herausragend. Der Drehort ist toll, also Schloss Schönbrunn ist toll. Das ist da tatsächlich ganz einfach, glaube ich, so belassen. Also sie spielen nicht nur in der Kulisse, sondern auch im Mobiliar. Dieser, was sind das, so 18., 19. Jahrhundert, glaube ich, so Glanzzeit der Habsburg, wie heißt es noch,
Dynastie? K.O.K.
K.O.K. Und interessanterweise spielt es aber trotzdem komplett im Hier und Jetzt. Mhm. Und zwar in jeder Hinsicht. Also es gibt halt, sie führt auch ständig Verhandlungen mit den USA oder mit der amerikanischen Botschafterin über seltene Erden, weil da wohl sehr viel Kobalt unter der Erde lagert in diesem Land und das möchten die USA haben. Und es geht um die Abgrenzung gegenüber China. Und es sind die weltpolitische Gesamtsituation, also geopolitisch, ist 2024. Und die ganze Aufmachung dahinter ist irgendwas zwischen 1850 Und 1960, also irgendwas zwischen Sissi echt und Sissi Film, so. Mhm. Und das gibt diesem Ganzen gleichzeitig es erdet das in der Realität, macht aber die Absurdität dahinter noch aberwitziger, finde ich. Und dadurch wird, finde ich, tatsächlich ein sehr, sehr abgerundetes Gericht, das sehr, sehr, sehr mächtig ist im Mund, aber am Ende gut schmeckt und bekömmlich ist.
Also die Serie, es wird ja, wenn ich jetzt Kritiken dazu lese, können wir gleich nochmal zu kommen. Es gibt sehr viele schlechte Kritiken zu der Serie. Ich weiß nicht, ob du Kritiken gelesen hast.
Nein,
weil
das ist dein Job.
Es ist ja, es ist wirklich, die hat 50% positiv nur. Und gerade in den, also jetzt bei Rotten Tomatoes, da der Metabörse, wo ich meistens gucke, aber auch wenn du Spiegel hat's verrissen, ich glaube, irgendein größeres Feuilleton, habe ich noch einen Artikel gelesen, hat's auch verrissen. In der Regel ist der Vorwurf meistens, dass sie nicht auf den Punkt kommen. Ne? Also, und das sehe ich auch. Die Serie ist tatsächlich sehr unterhaltsam in diesen ganzen Details. Mhm. Da werden auch, ja, so bestimmte Dinge ausgeführt, die wirklich interessant sind. Zum Beispiel der Einfluss von dem Soldaten, also von dieser Schönheitsfigur auf die Herrscherin ist zum Beispiel, dass man so zurück zum einfachen Leben will. Also er hat schon so einen bäuerlichen Hintergrund und auf einmal beginnt so ein Kult um irgendwie Erde und Kartoffeln und irgendwie, das ist schon sehr witzig gemacht und das ist wirklich sehr nah an diesen Wes Anderson Stoffen dran. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist so ein klassischer Spannung, so eine klassische Dramaturgie, dass man sagt, und dann eskaliert es und dann geht es immer weiter. Es meandert auch so ein bisschen vor sich hin, die Erzählung.
Das ist eine Clipshow manchmal einfach. Ja. Also so irgendwas mit diesen Kartoffeln sagst, dass hier irgendwann steht der ganze Palast voller dampfender Kartoffeln, weil das irgendwie wohl anscheinend besser ist für, oder jetzt besser sein soll, gegen die Sporen, von denen sie ja so Angst hat. Mhm. Also ja, genau, es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von einer Comedy-Abfolge einzelner Sketche, die aber trotzdem miteinander verknüpft sind. Es ist nicht so, dass die alle komplett leblos und verbunden im Raum flottieren.
Und trotzdem ist es jetzt keine Comedy, wo man ständig lachen muss. Nein. Es ist eher so, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt, weil eben viele Dinge, die man so aus Diktaturen oder absolutistischen Strukturen, Regierungsstrukturen eben auch so kennt, wie man mit den Medien spielt, welche Mythen man irgendwie, also ich dachte auch dann bei dieser ganzen History-Show, die über diese Schönheitsfigur bei der Herrscherin sozusagen implementiert wird, das ist dann auch so ein bisschen wie diese Geschichtsklitterung bei Putin, dass man praktisch dann sagt so, ja und jetzt gehen wir zurück in das Jahr, keine Ahnung, vor 500, 600 Jahren, wie es damals wirklich war und das wird dann so als nationaler Kult ausgerufen. Das sind schon so ganz kluge Ideen drin in dem Stück. Aber trotzdem ist es jetzt nicht unbedingt eine Serie, die fesselt, finde ich.
Nee, und das auch, sie bleibt auch in dieser Kritik am Neofeudalismus, also in dieser der Putins und der Orbans und so weiter, bleibt sie auch halbherzig am Ende. So, na klar, es ist ein Kommentar darauf. Also auch der Putin soll ja auch furchtbar ängstlich sein, dass irgendwelche schädlichen Einflüsse seine Gesundheit gefährden könnten. Mhm. Und das sowas transportiert sie. Sie nimmt sich, glaube ich, so sämtliche Potentaten, die es aktuell gibt, die so in der die in der Weltpolitik eine Rolle spielen, nimmt sie sich so ein bisschen zum Vorbild, packt sie zusammen und kleistert sich daraus halt immerhin eine Frau, was natürlich vergleichsweise progressiv ist.
Ja.
Gibt, glaube ich, aktuell keine Tyrannen dieses Formats.
Das ist übrigens auch eine Kritik, die ich bei vielen negativen Kritiken gelesen hat, dass man, wenn man schon so eine Figur macht, dann soll man doch irgendwie in Anlehnung an die vielen Despoten, die wir gerade haben, einen Mann nehmen. Okay, finde ich jetzt ein bisschen kleinlich. Warum soll eine Frau
diese
Nummer abziehen?
Ne? Naja, also ich meine, gab in der Weltgeschichte echt nur eine Handvoll Frauen, die das geschafft haben, aber es gab sie und es ist nicht ausgeschlossen, dass es wieder eine gibt. Also wir haben die Le Pen vor der Nase, wir haben Meloni in Italien, also es ist nicht ausgeschlossen.
Ja. Ich fand ja auch, die Serie ist ja geschrieben von demselben Autor, der auch The Menu gemacht hat und der auch bei Succession irgendwie mitspielt. Den Namen habe ich...
Bill Tracy.
Bill Tracy, genau. Und ich fand diese Einflüsse, also jetzt, hast du The Menu gesehen? Diesen, das war ja ein ziemlicher Hit mit diesem Essen. Also Bill Tracy ist ein Typ, der halt wirklich ein Zyniker ist. Ne?
Ja.
Und das ist auch ein sehr zynisches Stück. Und das mag vielleicht auch dazu beitragen, dass nicht jeder damit bonden kann, weil ja, es gibt natürlich keine Figuren, mit denen man sich irgendwie identifiziert. In the Regime. Also es ist mehr so eine Draufsicht, so eine skurrile Draufsicht mit vielen interessanten Details. Aber ich würde auch sagen, es ist keine wirkliche tolle Serie in dem Sinne, dass es ein geniales Stück ist, was man gesehen hat, haben muss, trotz, obwohl Kate Winslet das wieder mal sehr, sehr gut macht.
Ja, und obwohl es von Jessica Hobbs und Stephen Frears ist, die halt für The Crown und Queen verantwortlich waren.
Ja.
Also es ist halt Genau, und es ist halt, also Succession, Crown und Queen ist aber auch eine gute Kombi, so um das zusammenzufassen und das Ganze halt mit Wes Anderson gepaart. So, wer es mag.
Und ein bisschen Tim Burton vielleicht sogar noch.
Vielleicht gar das,
ja. Also da sind schon unheimlich viele Top-Kreative in diesem Projekt beteiligt. Und gerade wenn man sich das anguckt, hätte man vielleicht das Drehbuch noch ein bisschen runder oder noch ein bisschen zugespitzter, Climax-mäßig sich vorstellen können, weil dann eine ganz große Entwicklung sieht man über die 6 Folgen nicht. Klar, es passiert am Ende etwas, aber es ist jetzt keine Erzählung, die dich komplett reinzieht. Nee. Man bleibt immer so ein bisschen in der Draufsicht. Aber ich würde auch jetzt nicht sagen, wie viele Leute, es gibt Leute, die sagen, das ist die schlimmste Serie des Jahres. Das ist etwas, was kaum zu ertragen ist. Es ist eine Frechheit. Nein, es ist ein sehr spezieller Stil. Man muss ein bisschen was mit dem Farzhaften irgendwie anfangen können. Aber ich glaube, guckt mal rein, schaut eine Folge, schaut ein oder zwei Folgen, dann wisst ihr, ob The Regime was für euch ist oder nicht.
Ne?
Wollen wir es damit
mach doch mal Reset jetzt. Drück doch mal auf den Reset-Knopf.
Ich drücke mal auf den Reset-Knopf. Und zwar geht es um ja die Serie Reset mit dem, ja, der ganze Titel ist eigentlich so, dass man gleich sagt, ach, will ich mir das angucken? Reset, wie weit willst du gehen? 6x45 Minuten, mein altes Hassformat, ab 7.3. oder seit 7.3. ist das komplett in der ZDF-Mediathek zu sehen. Oder, was ich ganz erstaunlich finde, für eine deutsche Serie, die mit Zeitreise zu tun hat, ab Montag, 11.3. füllt das Ding 3 Primetime-Abende im ZDF. Also die haben eine ganze Woche die gesamte Primetime dafür frei geräumt. Ja, was ist das für eine Serie? Ist ein Familiendrama rund um Elternschaft und Lebensentwürfe. Und ja, es geht um Katja Riemann, beziehungsweise um die Figur, die sie spielt. Eine taffe, feministische TV-Moderatorin namens Flo Boringer. Und die erlebt...
Das ist schon Flo Boringer für eine Journalistin, das ist super stark.
Ja?
Das ist, weil sie halt, sie stellt Fragen, sie bohrt nach, das ist einfach so talking names, so, das gibt es echt nur in Deutschland.
Du meinst, ja genau, wie hieß die die Journalistin bei der Kinder...
Carla Kolumna.
Carla Kolumna, es geht so in die Carla Kolumna-Richtung. Also, aber Flo Boringer kann den Suizid ihrer 15-jährigen Tochter, Luna, nicht verhindern, also die bringt sich um. Und das ist übrigens, die 15-jährige Tochter wird von besagter Hannah Schiller gespielt. Und die Familie, also die Eheleute, sind mittlerweile getrennt, leben aber in einem Haus. Das ist ihr Ex-Mann Jens, gespielt von Thomas Leubel, und ihr älterer Sohn Carlo, gespielt von Paula Arendt, bleiben sozusagen geschockt und ja, als trauernde Restfamilie zurück. Und dann erhält Flo das Angebot von einer obskuren Firma, in der Zeit zurückzureisen. Und was sich erstmal als wie ein schlechter Scherz anhört, sowohl in Sachen Drehbuch als auch ja, in Sachen der Drehbuch gemäßen Realität, wird dann tatsächlich Wirklichkeit. Es gibt über eine telefonische Abwicklung, wird sie abgeholt und reist in der Zeit zurück, und sie findet sich ein paar Wochen vor diesem tragischen Ereignis wieder mit einer lebendigen Tochter Luna. Und jetzt versucht sie natürlich, alles in der Vergangenheit, was man vielleicht falsch gemacht hat oder was dazu führte, dass es zu diesem tragischen Ereignis kommt, zu verhindern, zu verändern. Und es gibt eben die Möglichkeit, noch weiter zurückzureisen und noch weiter zurückzureisen, um an die Wurzeln des Übels zu gelangen. Und das ist im Prinzip die Grundidee dieser Serie, die nach einer kanadischen Serienidee entstanden ist als Remake, aber durchaus ein bisschen anders. Und ich muss sagen, nach der ersten Folge habe ich mich sehr schwer getan, und ab der zweiten Folge hat mich das Ding ziemlich gekriegt. Wie war es bei dir?
Hat mich auch gekriegt. Also es hat mich schon vor der ersten Folge abgeschreckt, weil ich Katja Riemann echt nicht mehr sehen kann. Und weil sie ist ja so ein bisschen so der Heino Ferch der Schauspielerinnen.
Aber sie hat sich, ich glaube, du bist wie bei Adam Sandler in den 90er Jahren stehen geblieben, Jan, weil Katja Riemann spielt ja eigentlich, also sie war ja mal irgendwann omnipräsent, so ja, in der deutschen Komödie. Dann war sie lange verhasst, sie galt auch als eine der unangenehmsten, schwierigsten Interviewpartnerinnen. Ich habe sie zu dem aktuellen Serie interviewt. Sie war eine wunderbare Gesprächspartnerin. Sie hat da ja zwischenzeitlich lange Theater gemacht und hat gar nicht so viele Rollen gespielt. Und ich finde, seit ein paar Jahren vielleicht auch schon wieder seit 10 Jahren, sieht man sie oft in guten Stoffen,
finde ich. Ja, oh Gott, nee, ich habe keine guten Stoffe mit ihr gesehen. Ich erinnere mich daran, dass sie irgendwie so eine Radiopsychologin war,
in
so
einem komischen
Thriller-Fall, furchtbarer Mist.
Ja.
Also sie ist ein bisschen alterslos, also sie spielt sich selbst, ist sich sehr, sehr treu geblieben und ist halt jetzt hier auch schon wieder so eine Flo Boringer, eine feministische Talkshow-Moderatorin, die hart nachbohrt. Und es ist halt einfach, sie steht mitten im Leben, sie ist ein flotter Typ, sie hat einen flotten Lover, sie hat ein flottes Apartment, ist alles wahnsinnig flott an ihr so. Und dann kommt sie jetzt aber in diese Situation des kompletten Kontrollverlusts, weil ihre Tochter stirbt und sie versucht halt Kontrolle abzugeben, um sozusagen wieder ihre Tochter zurückzuholen, begibt sich also in dieses zu keiner Zeit irgendwie erklärte Modell der Zeitreise, das finde ich sehr interessant. Aber kommt sofort wieder in diesen Selbstoptimierungsrhythmus rein und versucht eben nicht nur ihre Tochter zurückzuholen, sondern versucht alles besser zu machen.
Sie ist eine Macherin.
Sie ist eine totale Macherin.
Und darüber macht sich die Serie auch auf eine ganz subtile Art ein bisschen lustig.
Und sie macht es aber sehr klug. Also sie macht sich klug lustig darüber. Sie erzählt halt weder eine stumpfe Mystery-Geschichte, was die Zeitreisen betrifft, was ja immer gerne genommen wird, sowas wie Amnesie und sowas, wenn man nicht weiterkommt in der Dramaturgie. Man erzählt aber auch B nicht irgendwie nur dem Versuch einer Tragödie wieder in Richtung eines normalen Dramas zu kriegen, sondern sie erzählt, wie manipulativ wir alle in dieser Selbst- und Fremdoptimierungsgesellschaft agieren, wie wir uns selbstständig optimieren wollen, wie wir alles andere optimieren wollen, wie wir ständig Einfluss nehmen wollen auf alles und das halt konzentriert auf diese Figur der Flo Boringer von Katja Riemann, die das sehr, sehr gut macht. Also die ist auch gerade, weil sie so eine Macherin ist und versucht eben selbst in der Situation größtmöglicher Hilflosigkeit weiterhin die Macherin zu bleiben, ist das eine sehr, sehr interessante Konstellation. Das ist eine sehr, sehr interessante Familienaufstellung auch.
Ich finde überhaupt den Stoff ziemlich genial, weil dadurch, dass es ja die Möglichkeit gibt, immer weiter zurückzureisen, um nochmal weiter vorne anzusetzen, wird irgendwie deutlich, dass Zeitreisen auch zur Sucht oder zur Kontrollsucht werden kann. Du hast es ja schon ein bisschen ausgeführt. Und das ist eine ganz interessante Idee, die wahrscheinlich aus dieser Urserie Plan B heißt, die aus Franco-Kanadischer Stoff von Jean-François Asselin und Jacques Trollet.
Kenne ich nicht.
Kenne ich auch nicht. Komisch. Aber ich finde, dass die das sehr, sehr gut umgesetzt haben. Es ist einmal eine sehr gute Idee. Und dadurch, dass das wirklich auch toll besetzt ist, also ich finde alle 4 Familienmitglieder, der Thomas Leubel ist ja auch immer eine Bank, so als relativ softer, verständnisvoller, aber eben trotzdem auch gescheiterter Ehemann, weil die Beziehung existiert ja nicht mehr, der macht das auch super, die beiden jungen Schauspieler spielen das großartig und dadurch ist es auch wieder ein sehr anrührendes Stück, weil du praktisch in so eine Familie reinschaust und über die Zeitreise wird dir auch klar, Familie ist letztendlich ein vergängliches Lebensmodell, weil Kinder werden groß, ziehen aus, machen ihr eigenes Ding, Ehepartner trennen sich in, keine Ahnung, jedem zweiten bis dritten Fall und das allein diese Erkenntnis, die man über diese Zeitreisenserie dann gewinnt, ja, das macht was mit dir. Das ist irgendwie, ist sehr anrührend.
Ja, und es wirft ständig die Frage im Publikum auf, also zumindest war es bei mir der Fall, wie würde ich agieren in so einer Situation? Was würde ich tun, wenn ich diese Möglichkeit hätte?
Ja.
Und das ist bei anderen Zeitreiseformaten eher selten der Fall, weil die so drüber sind und weil die dieses Zeitreisen dann auch versuchen, irgendwie noch so wissenschaftlich zu überhöhen durch irgendwelche Pseudo-Erklärungen und sowas. Zeitreisen ist Bullshit. So, also Relativitätstheorie geht nicht. Aber hier wird die so durch die Beiläufigkeit, in der das so, es wird überhaupt kein Bohai drum gemacht, dass sie das macht, sondern es gibt eine Firma, die macht das und dafür wird sie immer wieder in so einen komischen LKW reingezogen mit Sack über dem Kopf und dann wacht sie in der Vergangenheit auf. Das ist auch noch ganz ulkig gemacht, finde ich so.
Auch wieder ein kleiner Witzaspekt im Prinzip, dass die Zeitreise, also das mystischste, der mystischste Aspekt an der Serie einfach so ein bisschen als Joke dargestellt wird.
Ja.
Aber was dabei herauskommt, ist alles andere als ein Joke.
Und ich würde auch jetzt gar nicht weiter noch darüber reden, was da alles passiert, so in dieser Familie und den Charakteren. Es ist ein interessanter Gedanke, der für ein deutsches Format mit Katja Riemann, ich bleib dabei, sehr solide umgesetzt wurde.
Hast du den Kroma-Nocke-Film mit Katja Riemann
gesehen? Na klar,
gesehen? Also es gibt schon in der irgendwas mit Familie, ne?
Ja.
Mit Thomas Sabacher und ja. So ist es schon 10 Jahre her. Aber es gibt immer wieder sehr, sehr gute Stoffe. Katja Riemann ist eine herausragend gute Schauspielerin.
Ah, nein.
Doch.
Nein. Da würde ich sofort mit dir, da würde ich in Infight gehen. Ich finde überhaupt nicht, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Ich finde, dass sie eine Genre-Schauspielerin ist, die man in bestimmten Facetten sehr gut besetzen kann.
Sie hat große Theaterstücke gespielt.
Das kann sein.
Ich habe sie noch nie auf der Bühne herausragende gesehen. Kritiken bekommen. Also da sind wir uns uneins. Ich halte Katja Riemann für eine der besten Schauspielerinnen in Deutschland in dieser Generation. Aber darüber müssen wir uns jetzt hier nicht unterhalten. Ich fand es ganz interessant. Ich habe ja ein Interview mit ihr gemacht. Das werde ich auch heute oder morgen bei Facebook verlinken.
Du hast Crush auf sie, seit du mit ihr gesprochen hast.
Nein.
Ach komm.
Sie hat mir erzählt, dass sie natürlich während dieser relativ langen Dreharbeiten, klar, 6x45 Minuten sollte rauskommen, natürlich in der Crew ständig oder im Cast ständig gesprochen haben darüber, ja, würdest du Zeitreisen machen oder nicht? Und sie sagte, die meisten, sie nicht, sie meinte, sie würde es nach wie vor machen, aber die meisten, die am Anfang ja gesagt haben, haben am Ende der Serie gesagt, nee, sie würden es doch eher nicht machen, weil letztendlich erzählt diese Serie auch, was du verlierst, wenn du deine Vergangenheit veränderst.
Ja. Ne,
weil die Vergangenheit ist letztendlich auch alles, was du da gemacht hast, erlebt hast, auch wenn es zum Teil schlimm und scheiße war, ist das ist das, was dich ausmacht. Und wenn das auf einmal weg ist, bist du jemand anders und du hast was verloren. Und das wird in dieser Serie auch sehr schön dargestellt. Also mir hat die Serie wirklich unheimlich gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, ich habe gerade so einen Vergleich, also was in einer Kritik zu dieser Serie gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich es daher habe, dass irgendjemand mal es gab mal einen Roman, der die Situation erdacht hat, dass Adolf Hitler umgebracht wird und nicht an die Macht kommt. Stattdessen wird er aber von einem sehr viel berechenbaren NS-Führer ersetzt, der den Krieg gewinnt. Und hinterher sind doch alle Nazis so. Mhm. Also genau, so die Vergangenheit zu verändern.
Ist aber nicht Man in the Hightower.
Vergleichbar halt, ne? Also von daher, ja, ich würde es glaube ich auch nicht machen wollen, aber vielleicht wäre ich am Ende doch auch zu neugierig.
Ich bin mal gespannt, wie die Serie im linearen Fernsehen ankommt, weil wie gesagt, 3 Primetime-Abende im ZDF und ob die 65-Jährigen, also Altersdurchschnitt im ZDF, glaube ich, linear, mit der Zeitreise was anfangen können. Aber ich glaube, so wie es gemacht ist, können sie was anfangen. Und letztendlich, gute Stoffe überzeugen ja oft. Und da das ein guter Stoff ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ganz erfolgreich ist, auch linear. Also eine Empfehlung von uns, Reset, wie weit willst du gehen? Und dann kommen wir zu unserer nächsten deutschen Serie. Die kommt sozusagen in der ARD-Mediathek ab 8.3., also auch jetzt verfügbar. Und das ist ein recht schlankes Werk, 5x knapp 30 Minuten, sexuell verfügbar. Was ist sexuell verfügbar?
Mit einer Schauspielerin, die ich wirklich gut finde, nämlich Laura Tonke.
Ich auch.
Die spielt so die Zivilisations- und Großstadt-Multioptionsgeschädigte 40-someone, glaube ich, so Anfang 40, Mickey. Ja. Die interessanterweise etwas macht, was nicht besonders oft passiert, nämlich einen Finanzhai gespielt von Hanno Koffler zu vergewaltigen mit einem Strap-on, das ist so ein Umschnallpenis. Die meisten Leute hier in unserem Publikum werden das wissen.
Haben einen auch zu Hause an der Wand hängen.
Ja, oder? Weiß ich, mehrere. Und damit gerät sie nicht nur in die Schlagzeilen, weil natürlich der Fall eines vergewaltigten Mannes von einer Frau erstmal exklusiv und irre ist, sondern sie droht auch das Sorgerecht ihrer Kinder zu verlieren, weil ihr getrennter Mann diese ganze Situation ausschlachten möchte. Und sie schlittert in immer mehr Katastrophen hinein und es ist halt so eine Eskalationsgeschichte aus unserer heutigen Überforderungsgesellschaft, gespielt von einer Frau, die da mittendrin ist, gleichzeitig Opfer und Täterin ist und so weiter. Und das ist 5x25 Minuten, eine permanente Steigerungslogik der Katastrophen auf so einem Alltagsniveau, dass Laura Tonke, ich nehme es vorweg, gut spielt.
Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, ich bin ja noch bevor ich wusste, was das überhaupt für eine Serie, erstmal über den Titel gestolpert. Ich habe gedacht, sexuell verfügbar hört sich an nach einer Serie, die kann irgendwie nicht 0815 sein. Ich hatte nicht gewusst, habe ich irgendwie nicht mitbekommen, dass das ein Bestseller-Roman ist von der Journalistin und Autorin Caroline Rosales, die glaube ich auch das Drehbuch geschrieben hat.
Genau, die Headwriterin.
Genau, also sie hat sozusagen ihr eigenes Buch in eine schnelle, kurze Serie verwandelt. Und ich finde, man kann vielleicht sagen, die Grundidee dieser Serie ist, was wäre die größtmögliche männliche Fremdschämerfahrung? Das ist, ja, wenn sich eine Frau wie ein krasser Macho benehmen würde. Und das ist letztendlich diese Figur, Mickey, die so sensibel sie in mancher Hinsicht gezeichnet wird. Und Laura Tonke ist ja jemand, der sensible Frauenfiguren, brüchige Frauenfiguren spielen kann wie kaum jemand anders. Deswegen liebe ich die auch als Schauspielerin so sehr. Und hier spielt sie aber eine Figur, die eigentlich relativ laut ist, erstmal auf der Oberfläche, die sich nämlich trotz ihrer so ein bisschen prekären Situation rausnimmt, was sie will. Sexuell wechselnde Männer, die auch mal in eine Sauna kommt mit einem umgeschnallten Penis oder so, da Leute abschleppt und auch in Situationen, wo man sich eher zurückhalten sollte, wie zum Beispiel, es kommt ja dann zur Gerichtsverhandlung, Florian Stetter spielt ihren sehr netten Jugendfreund, so eine Liebe, die nie richtig gelebt wurde.
Und ihren Anwalt?
Und ihren Anwalt, der sie da praktisch raushauen kann, sozusagen die gute Option in ihrem Leben. Und trotzdem ist das eine Figur, diese Mickey, trotz der Schauspielkunst von Laura Tonke, die ist auch nah an der Groteske. Man nimmt ihr Handeln nicht so richtig ab. Oder hattest du kein Problem
mit ihr? Da habe ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Ich kenne solche Frauen selber und ich bin froh, diese Frauen zu kennen. Und es ist einfach, es ist eine Figur, die sich den Geschlechterstereotypen widersetzt, ohne sie zu negieren. Und das ist ein ganz bestimmter Typus Feminismus und den schätze ich sehr und sie spielt den gut und den gibt es.
Okay, das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen Jan Freitag wohnhaft in Hamburg-St. Pauli und Erik Leimann wohnhaft in Hamburg-Eimsbüttel, wo es diese Frauen mit dem Strap-on nicht so viele gibt im Park. Ist ja egal, es ist natürlich ein überhöhtes Stück.
Es ist ein überhöhtes Stück,
aber du würdest sagen, diese Frauenfigur, für mich überhöht, ist für dich eine realistische
Unbedingt glaubhaft. Unbedingt glaubhaft und authentisch und existent. Also natürlich übersteigert und natürlich, ich kenne keine Frau, die mit dem Strap-on in die Sauna geht.
Kommt, ja, da ist ja auch textilfrei. Ne?
Ja, aber es ist trotzdem gibt es diesen Typus dieser Frau und der und sie, also Laura Tonke spielt ihn so, als wenn sie ihn in sich trägt. So und das rechne ich hier hoch an und es ist halt auch, na klar, es ist drüber. Ich meine, es gibt so Episodenfiguren in dieser Miniserie, also in dieser 5x25-minütigen Serie, die reichen so von Lady Betray bis Oliver Polak. Das ist ja auch schon, es ist ja eine Personalsprache, die dieses Format spricht. Also sie besetzt Menschen aus dem Leben, die das Leben aber gleichzeitig karikieren. Und das macht die Serie gut.
Also hat dir die Serie richtig gut gefallen?
Sie hat mir,
hast du dich davon richtig gut unterhalten
gefühlt? Ich habe mich sowohl gut unterhalten gefühlt, als auch gut in Szene gesetzt gefühlt, also so was die Darstellung ihres Milieus betrifft. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sie geguckt habe und gesagt habe, geil, das ist Top 3 dieses Jahres. So, ich gucke einfach zum Beispiel Laura Tonke wirklich gerne beim Laura Tonke sein zu.
Ja, das stimmt, das tue ich
und,
auch.
Und das alleine, also eine Figur, die mich so abholt und die mir emotional so nahe geht, also auch gerade in ihrer Fähigkeit, mich hin und wieder mal abzustoßen, das auf der Suche bin ich immer bei Figuren und ich finde sie Angebotspolitik der deutschen Fiktion immer eher solche Art von Mensch bei männlichen Figuren. Hier ist es eine Frauenfigur und das finde ich klasse.
Es ist auf jeden Fall ein feministisch ein feministisches Werk, worüber man viel nachdenken kann, weil man sich natürlich immer wieder die Frage stellt, was wäre denn, wenn diese Mickey jetzt keine Frau, sondern ein Mann wäre? Dann würde man vielleicht sagen, dann würde wahrscheinlich Frederick Lau diese Rolle spielen und sagen, der nimmt sich mal was raus. Boah, was traut der sich denn wieder?
Ja,
ne?
Ja.
Und da bin ich voll bei dir. Da gefällt mir die Serie auch. Auch gerade, weil man eben diese, was ich am Anfang gesagt habe, diese Fremdschämen-Erfahrung irgendwie hat und dann denkt so, ja, würde ich die denn auch haben, wenn das jetzt ein Mann wäre? Und da sind wir ja letztendlich schon in der feministischen Diskussion. Und trotzdem hat die Serie ja auch Momente, wo man sagt, das ist jetzt komödienmäßig oder figurenmäßig nicht so ganz geglückt. Es ist jetzt kein Meisterwerk.
Überhaupt
geworden,
kein Meisterwerk. Ne? Nein, es ist ein Personenstück. Also diese Figur der Mickey beziehungsweise Laura Tonke folge ich von der ersten bis zur letzten Minute gerne und dass drumherum manchmal ein bisschen Krawall gestrickt wird, das billige ich der Serie zu.
Also es gab, ich habe mal, der Roman, der hat ja auch schon so die Kritik gespalten, hat sowohl für Jubel über weibliche Selbstermächtigung gesorgt, ja, hält der Gesellschaft den Spiegel vor und so weiter. Aber es gab auch Stimmen, die den Roman nicht so gut finden, die sozusagen die These anführen, bringt es uns weiter, wenn sich Frauen einfach dasselbe rausnehmen wie so egozentrische, ich mach mein Ding, Raubtiermänner. Kann man sich, ist letztendlich eine gesellschaftliche Diskussion. Ich würde sagen, schaut mal rein, ob ihr diese, ja, kann man auch sagen, Satire oder Farce in Teilen schon, ne?
Ja, Satire, also.
Nee, Satire nicht, ich,
nee. Dafür ist es mir zu real. Also ja. Dafür sind mir auch die Männerfiguren in ihrer Arschlochhaftigkeit zu real und so weiter. Mhm. Also, nee, es ist keine klassische Satire. Es ist, glaube ich, eher eine Milieustudie, eine augenzwinkernde Milieustudie.
Und wie heißt das Milieu?
Das Milieu ist urban auf jeden Fall.
Okay.
Ne, also das ist, also urban hat also ein bisschen was, hat ein bisschen was mit Wokeness zu tun, hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie halt solche Viertel gentrifiziert werden. Also dass die Wokeness darin oftmals auch einfach nur ein Wirtschaftsfaktor ist und so weiter. Also es ist eine Großstadtmilieustudie. Ich weiß aber gar nicht, in welcher Stadt sie spielt. Ich glaube Berlin,
oder? Ich glaube Berlin, ja. Und sie arbeitet auch als Regisseurin bei einem Porno. Filmproduzenten, das ist übrigens die Rolle von Oliver Pollack und dann, das fand ich wirklich ganz witzig, dann setzt sie irgendwie so eine Szene mit so Rappern in Szene, also mit so Arschloch-sexistischen Rappern und natürlich auch mit ihrem Strap-on-Penis um und macht die dann zur Schnecke, das fand ich irgendwie teilweise wirklich
eine aber ganz witzige Szene. Wir lassen euch jetzt mal mit der Serie alleine.
So, schaut rein,
ihr werdet zu viel zu erzählen.
Ihr werdet, genau, sonst reden wir am Ende noch länger als über die Serie, als sie dauert.
Ja.
Ihr werdet relativ schnell merken, wenn ihr reinschaltet in der ARD Mediathek, also linear läuft sie ja auch irgendwo im Nachtprogramm versteckt, da musste ich auch kurz schmunzeln, als ich gesehen habe, dass sie
guckt wie linear,
linear. Ihr werdet relativ schnell sehen, ob ihr was damit anfangen könnt. Mein Urteil ist so ein bisschen gespalten, aber ist auf jeden Fall eine relevante Serie. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns eher einig sind in der Bewertung unserer letzten deutschen Serie, und das ist die Serie Push.
Ich spüre es auch.
6x45 Minuten bei ZDF Neo am 10. März, 20.15 Uhr, immer sonntags in Doppelfolgen, oder etwas einfacher für uns alle in der ZDF Mediathek, schon voll verfügbar, seit 1.3. Das ist eine Serie von Luisa Hardenberg, die hat das Ding geschrieben, zusammen mit Katharina Roike. Und ja, es geht um die Arbeit von drei Hebammen in einer Münchner Klinik, drei Frauen, die so, ich würde mal sagen, jeweils so eine halbe Generation, also sprich ungefähr 10 Jahre voneinander entfernt sind, und die mit ganz unterschiedlichen Geburtsszenarien und auch privaten Sorgen ihrer Patienten und auch ihres eigenen Lebens zu tun haben. Es geht um Kinderwunsch, Beziehungsmodelle, Trennung, also das ganze Spektrum des Lebens. Und letztendlich muss man darüber gar nicht viel mehr erzählen. Du hast mich auf die Serie hingewiesen. Ich habe nicht darüber geschrieben. Bei uns hat das eine Kollegin gemacht. Aber ich habe sie sehr, sehr gerne angeschaut.
Ich habe sie auch sehr, sehr gerne angeschaut. Ich habe sie mir gerne angeschaut, weil die drei Frauen hervorragend besetzt sind. Mit Anna Schut als ein bisschen die Stationsleiterin der ich weiß nicht, sagt man Hebamme oder Hebamme?
Ich glaube, du kannst beides machen.
Dann sage ich Hebamme, weil Hebamme klingt komisch. Die ist so ein bisschen die Leiterin der Station, die sich ständig im Clinch mit der Ärztinnenschaft befasst, die sich immer noch ein bisschen wichtiger nehmen, die Oberärztinnen und Hauptärztinnen und was auch immer, als die Hebammen, die ja nur dafür da sind, in Anführungszeichen, die Kinder aus der Frau rauszuziehen. Und sie hat aber zwei Frauen dabei, da kannte ich die eine, Mariam Hage, die mittlere Kollegin spielt, kannte ich vorher noch nicht.
Oh, Mariam Hage ist eine ganz interessante Schauspielerin, das ist eine Österreicherin, die so, ich glaube Mutter Serbin, Vater irgendwas Arabisches oder so.
Ja.
Und die hat mal letztes Jahr in einem Wiener Tatort mit Krasnitzer, der hieß Asra, diese Figur Asra gespielt. Das war so eine Undercover-Ermittlerin.
Oha,
Und das hat sie so toll gemacht. Sie hat praktisch diese ganze Tatort-Episode getragen. Damals habe ich geguckt, wer ist denn diese Schauspielerin? Die ist so 31, 32, Mariam Hage, spielt sozusagen die mittelalte Hebamme und ist eine ganz tolle Schauspielerin, weil sie ähnlich wie Anna Schut auf eine andere Art wahnsinnig authentisch rüberkommt.
Sehr authentisch. Genau, aber auch wie ihre, jetzt kommt noch so eine Azubi rein oder so eine Praktikantin.
Ja, sie hat ihren ersten Tag so auszubilden, genau, oder so. Ne?
Die machen das alle ganz toll. Die haben ein klasse Ensemble. Die haben auch ein klasse Ensemble mit der Ärztinschaft zusammen. Es ist halt sehr, sehr kammerspielartig dadurch, aber es franzt auch in die Gesellschaft aus, weil es gleich am Ende des ersten Falles gibt es eine Anzeige wegen eines vermeintlichen Kunstfehlers, sagt man das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man das sagt. Das klingt irgendwie so.
Ich glaube, man sagt es schon noch.
Offiziell, ja, okay. Mhm. Und sie haben alle auch noch ihre privaten Päckchen zu tragen mit Beziehungen, die mal besser, mal schlechter funktionieren, sie sich fortpflanzen wollen, es klappt nicht, die in Trennung sich befinden mit ihrem Partner und so weiter. Mhm. Also es ist so eine Mischung daraus, diese Berufskonstellation darzustellen, diesen maximalen Stress im Pflegenotstand. Das ist halt, es gibt wahrscheinlich brauchen wir 35.000 Hebammen, um den Laden noch irgendwie geschmissen zu bekommen, weil es halt echt ein erschöpfender, auszehrender, sehr befriedigender, aber auch krasser Job ist. Und diese Gemengelage zwischen privaten, persönlichen Problemen oder auch Nicht-Problemen, Glücksmomenten und dem Alltag in dieser heillos überlasteten Klinik spielen alle wunderbar.
Und
richtig, richtig wunderbar.
Und also, was dazu kommt, dieses ganze Ding ist nicht nur wunderbar gespielt und besetzt, es ist auch wunderbar geschrieben.
Auch wunderbar geschrieben.
Weil letztendlich, wenn wir euch das hier erzählen, das ist eine Serie über Hebammen im Krankenhaus, können wir sagen, ja, okay, wieder so eine Serie im Krankenhaus.
Medical.
Haben wir ein Medical Procedural, haben wir alles schon tausendmal gesehen, mal besser, mal schlechter, mal mit toller Spannung und Technik und Medizinwissen wie früher in EA. Und mal weniger gut, mal unterhaltsam, mit mehr Romantic Comedy und so weiter. Aber erstmal aus deutscher Feder und irgendwie so als Stück, was einen echt reinzieht in seine Erzählung mit den Figuren, mhm, mit diesem Authentizismus, mit dem die Leute miteinander umgehen. Auch mit der Spannung und der Schönheit der Geschichten, die hier erzählt werden. Da muss man der Luisa Hardenberg ein ganz, ganz großes Kompliment aussprechen, weil das sind die ZDF-Neo-Serien, die ich mir eigentlich von so einem Sender wie ZDF-Neo erwartet, genau, hätte und nicht diese ganzen Neo-Originals, über die wir entweder wieder schon ignorieren, weil sie Schrott sind oder wo wir ab und zu abpesten oder lange suchen müssen, bis wir was Gutes dran finden. Okay, es gab diese Therapieserie, die auch sehr, sehr gut war. Aber im Prinzip erwarte ich so einen Blick aufs Leben wie von Push. Also dann würde ich sagen, bitte mehr solche Serien.
Weil sie auch keine Jugendlichkeit simulieren, wo keine da ist und, ja, so weiter. Das ist einfach, sie fühlen sich wirklich in die Charaktere rein und es sind drei Generationen, wenn man so will. Also
drei Halbgenerationen, so, die sind so 10 Jahre auseinander. Ja,
also
eine
so
Mitte, Ende 40,
es, ne?
Eine so um die 30, ja, und eine so vielleicht 20, ja, oder so.
Also es sind XYZ. Das sind so die drei Generationen, die da vor Ort sind und die interagieren miteinander, ohne dass da irgendjemand irgendwie sein Basecap schief aufsetzen muss, um so eine Juvenilität oder sowas zu simulieren. Das ist alles echt. Und damit lassen wir es, glaube ich, auch einfach mit dem, es ist der Tipp des Tages. So, es ist wirklich so, guckt euch diese Serie an.
Man ist sofort drin, man braucht keine Anlaufzeit. Fast jeder kann was mit Geburt und Schwangerschaft und also mit diesen Lebensfragen. Das
ist eine glatte Einzelserie.
Ja, die ist wirklich toll, Push, muss ich ganz wirklich auch sagen. Ja, und damit kommen wir aus der deutschen Ecke zurück zu unseren letzten beiden Themen. Und zwar zur Serie, die momentan, glaube ich, so gerade so viel Furore macht wie, glaube ich, keine andere Serie momentan. Das ist Shogun. Läuft bei Disney. 10 Folgen, allerdings im Wochenrhythmus. Momentan können wir, glaube ich, 3 Folgen sehen. Ist am 27.02. mit einer Doppelfolge gestartet. Immer Dienstag gibt's eine neue Folge. Großes Epos. Folgen so zwischen 50 und 70 Minuten. Und Shogun gab's schon mal, Jan, ne?
Gab's schon mal. Ja, ist ganz süß, dass du mittlerweile immer schon in einer Anmoderation alle Fakten zu diesen Serien sagst, weil ich immer so mies bin darin. Ich danke dir sehr.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Das hast du schön gesagt. Es gab schon mehrere Verfilmungen davon, habe ich gelernt. Das mir gar nicht bewusst, aber die bekannteste war in den 80er Jahren mit Richard Chamberlain als ein Navigator namens Blackthorn, der im 17. Jahrhundert aus Europa Richtung Asien fährt. Und dort wohl irgendwie, also ich kann das jetzt damals heute gleichermaßen erklären, weil die Geschichte identisch ist. Und strandet da irgendwo, wird von Menschen in Japan aufgelesen und da gerät da so in den Dunstkreis eines Fürsten namens Toranaga. der ihn unter seine Fittiche nimmt, der ihn ins höfische Leben einführt, aber auch in diese ganzen Intrigen am japanischen Hof und in der japanischen Gesellschaft. Und damals von Richard Chamberlain in so einem Mehrteiler gespielt, haben wir einen sehr eurozentristischen Blick auf Japan und die dortige Kultur gewonnen.
Hast du das gelesen oder erinnerst du das?
Ich erinnere das, ich habe es aber auch gelesen. Also ich habe das gesehen damals, es war auch ein Pflichtprogramm. Ich weiß nicht genau, wann das war.
Es war 1980. Es wundert mich, ehrlich gesagt, dass du es schon gesehen hast, weil ich bin ja 3-4 Jahre älter als
du. Bist du? Ja, ich habe es tatsächlich gesehen. Ich war sehr jung damals. Ich weiß es, ich habe es aber mit meinen Eltern zusammen
gesehen.
Das
hat jeder gesehen damals.
Irgendwie hat es jeder gesehen. Damals hat das öffentlich-rechtliches Fernsehen, hat aber auch ohnehin wirklich, haben alle gesehen. Und ich habe damals auch ein bisschen Japanisch damit gelernt, also Anjin-san.
Hi.
Wurde der, ja, hi, Toranaga-sama. Hi. Das waren meine ersten japanischen Worte. Und es hat sich so kulturell sehr verankert. Und das ist tatsächlich jetzt ein großer Turnover in dieser Serie, weil die Kreateure, ob man die kennt, weiß ich nicht, Rachel Kondo und Justin Marks.
Das ist ein Ehepaar, was in der Tat alle so ein bisschen sprachlos gemacht hat, weil die haben vorher recht wenig gemacht. Vor allem haben sie nichts so Prominentes gemacht.
Ja, guck mal, dann lassen wir sie jetzt links liegen und erzählen, dass sie hier ein unglaubliches Kostümfeuerwerk auf die Beine stellen. Also Bild und Tonsprache, absolut edgy, alles wirklich großartig inszeniert, alles großartig kostümiert und ausgestattet. Aber der entscheidende Punkt, ich komme jetzt schon in die Wertungsebene rein, ist, dass sie diese ganze Geschichte aus der Kultur, in die dieser Black Thorn gerät, schildern. Das ist die japanische Perspektive, die hier stattfindet. Es wird zwar Englisch geredet, aber es gibt eine Dolmetscherin, in die sich der Black Thorn auch verliebt. Also das war auch in der ersten Verfilmung so und das ist auch im Roman so. Aber es ist alles aus der Perspektive derjenigen, wo der Black Thorn halt als Invasor, wie gesagt, ist da die Betonung, reingerät. So. Und sie machen sich auch eher lustig über ihn, als dass er sie bewertet und so was. Damals haben die Menschen in Europa gestunken wie die Schweine, weil Waschen überhaupt nicht angesagt war. Und deswegen rümpfen ständig die Nase über ihn und alle sein gesamter Habitus wird als seltsam gebrandmarkt. Und als ich die Serie mit Richard Chamberlain geguckt habe, war es umgekehrt, da haben wir und die Nase gerümpft über die komischen japanischen Riten. Und das ist eine herausragende Leistung dieser Serie.
Also erstmal muss man sagen, dass ich hatte das ja als klassischen Vierteiler in Erinnerung.
Kann sein.
Aber das waren tatsächlich 5x90 bis 110 Minuten, diese NBC-Serie von 1980. Und die war damals schon auch durchaus auch ein bisschen edgy, weil die ganzen Japaner, und das spielt ja in Japan im Jahr 1600 ungefähr, also ganz frühes 17. Jahrhundert, die haben alle Japanisch gesprochen und das wurde in der alten NBC-Serie von 1980 nicht untertitelt.
Aber doch damals, in Deutschland, oder?
Nein, nicht. Und das war der große edgy Wurf praktisch von dieser alten Chamberlain-Serie, dass man damals die ganze Zeit Leuten, also japanischen Darstellern, dabei zugesehen hat, wie sie Japanisch reden und man versteht nichts. Und das sollte damals schon suggerieren, diese Fremdheit, dieses Hereingeworfen werden in eine völlig fremde Welt. Und damals war das natürlich auch mit Richard Chamberlain, der damals war ja noch strenge Trennung zwischen Kinostars und TV-Stars, aber Richard Chamberlain war später Dornvögel und so, war schon zu der Zeit mit der größte TV-Star. Und dieser Toranaga, also die männlich war japanische
Hauptfigur. Lass mich ran, ich weiß nicht mehr, Toshiro Mifune.
Toshiro Mifune, ja, sozusagen der asiatische Laurence Olivier, sozusagen der größte Schauspieler aller Zeiten für viele, hat den Taranaga gespielt. Also die war nicht so, ich habe sie jetzt auch nicht gesehen. Man kann sie auch nirgendwo jetzt abrufen, habe ich gesehen. Man müsste sie irgendwie mieten, kaufen, auf DVD bestellen. Weiß nicht, ob die irgendwie gut gealtert ist, aber Tatsache ist, dass diese neue Verfilmung, diese Disney-Verfilmung, also es ist Hulu FX, also eine Disney-Company, setzt schon Maßstäbe, moderne Optik, modernes Inszenieren, also diese faszinierende Welt des Japans von 1600 wird da schon extrem wuchtig eingefangen. Und das ist, glaube ich, ein großes Faszinosum, was dazu führt, dass diese Serie weltweit unglaublich viel geguckt wird.
Glaube ich. Also es ist so, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt zu Ende gucke, weil es ein ganz schöner Block ist, irgendwie sind 10 Stunden oder sowas. Dafür interessiert mich jetzt der Stoff jetzt auch nicht so doll. Und dafür habe ich jetzt ja, das wäre ja auch tatsächlich dann so eine Doublette, weil ich diesen Stoff ja auch als inhaltlich schon kenne, selbst wenn es jetzt eine modernere Herangehensweise ist. Aber alleine schon die Tatsache, wie überwältigt beängstigend die Bilder sind und wie opulent das Ganze inszeniert ist, das triggert in ganz verschiedene Publika hinein. So, also es hat eine historisierende Bedeutung, es hat so eine Gesellschaftsdrama-Bedeutung, es hat auch einfach Eye-Candy-Bedeutung, da steckt vieles drin, was andere Serien, aber auch einfach, ich meine, was wird das für ein Budget sein? Ich habe keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall dreistelliger Millionenbereich. So.
Ja, die ist bestimmt super teuer und man sieht der Serie auch wirklich das an. Das ist ja, ich habe vorhin ein bisschen gestockt, weil du gesagt hast, es gibt mehrere Verfilmungen. Das beruht ja auf diesem Roman, auf diesem gleichnamigen Roman von James Clavell und der ist, glaube ich, erst 1975 oder so erschienen. Also das heißt, dass die NBC-Verfilmung von 1980 war schon eigentlich eine relativ frühe
Adaption. Okay, nee, da habe ich mich geirrt vielleicht.
Ich weiß nicht, ob den Stoff nochmal irgendjemand dazwischen irgendwie angegangen hat, aber ich weiß es weiß ich nicht genau, auf jeden Fall, wenn, dann hat es keine große Bedeutung. Nee. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, weil du gesagt hast, du weißt nicht, ob du es zu Ende guckst. Das Ding wird ja jetzt vielfach in den Kritik mit Game of Thrones verglichen. Ne? Also Game of Thrones ist eine Fantasy-Welt, die so eher in Richtung Mittelalter tendiert, aber mit fantasyhaften Aspekten. Aber es wird im Prinzip eine ganze Welt erklärt. Und im Prinzip ist dieses Japan des Jahres 1600 auch im Prinzip eine Fantasy-Welt für viele von uns, weil wir gar nicht über diese ganzen Riten und Bauten und Räume und Kostüme und Umgangsformen, es geht ja auch sehr viel darum, was darf man sagen, was ist ehrenhaft, also dieser Ehrbegriff spielt da eine große Rolle. Man taucht ja auch in so eine ganz fremde Welt ein. Ich glaube, darauf muss man viel Lust haben. Ansonsten hast du praktisch dieses klassische politische Ränkespiel. Ja, was wird in irgendwelchen Hinterzimmern? Es geht ja um verschiedene Fürsten, die um die Macht kämpfen im Land, in die dieser Blackthorn reingeworfen wird. Darauf muss man natürlich Lust haben.
Ja? Das stimmt, aber ich würde jetzt mal sagen, also keine ost- oder fernasiatische, ost-südostasiatische Welt ist uns vertrauter als die japanische.
Aber auch so. Die von 1600? Da bin ich mir nicht so sicher.
Weiß ich nicht. Das ist ja, also die Gesellschaft gilt ja als eine, die sich sehr viel ihrer klassischen Riten und Gebräuche beibehalten hat und sowas. Und ich glaube, von mir behaupten zu können, dass ich mich mit keiner dieser Kulturen, also Indonesien und China und sowas, besser auskenne als mit der japanischen, weil man damit auch immer so ein bisschen geimpft wurde durch Mangas und Animes und so weiter. Also das ist so ganz so fremd wie Game of Thrones ist es mir persönlich und glaube ich auch die meisten anderen nicht.
Ich finde sogar, ich tauche in eine fremdere Welt ein als bei Game of Thrones, weil Game of Thrones hatte ja diesen ganzen Mittelalter-Sermon, an den man praktisch anknüpfen konnte.
Und Drachen.
Und Drachen, klar, Drachen kennt ja auch jeder. Ja. Aber ich fand eigentlich tatsächlich, also dieser Begriff des Barbarischen, die bezeichnen sich, also der Engländer und der Japaner bezeichnen sich gegenseitig als Barbaren, ja. Und das hat auch einen ganz witzigen, das hat so ein bisschen Humor zwischen den Zeilen. Aber eigentlich ist es ein sehr ernstes Stück, muss ich sagen. Und es wird eben vorwiegend japanisch gesprochen. Sag mal, eine Frage muss ich dir stellen.
Komm.
Sie sagen immer, also damals waren ja als westliche Menschen nur die Portugiesen in Japan, weil die Portugiesen waren die ersten, die praktisch eine Passage nach Japan durch die Magellanstraße entdeckt hatten, was sie geheim gehalten haben. Und in dem Roman von Clavell wird praktisch erzählt, wie ein holländisches Schiff mit diesem englischen Steuermann, diesem Blackthorn, eben auch diese Passage mit großer Mühe, weil sie dann halb tot sind am Ende, auch gefunden haben. Aber wenn es darum geht, dass sie Übersetzer haben, die praktisch ihnen helfen, miteinander zu kommunizieren, heißt es immer, du sprichst Portugiesisch. Aber dieses Portugiesisch, es gibt ja dann auch diese ganzen Priester in der Serie.
Nicht. So viel habe ich auch nicht Portugiesen, gesehen davon.
Aber die sprechen immer Englisch.
Ja.
Und es wird aber behauptet, dass sie Portugiesisch sprechen. Ja, hat dich das nicht gestört?
Hat mich nicht gestört.
Authentisch sein wollen, dann hätten die dann auch immer Portugiesisch reden müssen.
Hey, aber dann eine japanisch-portugiesische Serie, dann wird's haarig,
dann hätten
oder?
Sie wahrscheinlich nicht die 9 Millionen Zuschauer fünf Tagen gehabt, mit der sie jetzt irgendwie werben, dass das die erfolgreichste Hulu und FX-Serie aller Zeiten ist.
Reiner Pragmatismus.
Also die Serie wird sehr abgefeiert. Ich würde auch sagen, man muss Bock haben auf solche praktisch historischen Ränkespielsachen. Es ist jetzt keine Serie, die einen komplett über die Charaktere super reinzieht, aber sie hat was stark Faszinierendes, muss man schon
hat
sagen.
Sie, ja.
Ne? Ja?
Ja.
Lassen wir es dabei.
Amen.
Okay, dann reden wir jetzt über eine historische True-Crime-Geschichte auch nach einem Roman, der heißt Manhunt, so heißt die Serie, die Apple-Serie Manhunt, eben auch international oder in den USA. In Deutschland startet sie unter dem Namen Nach dem Attentat, 7 Folgen bei Apple TV Plus. Start ist am 15. März mit 2 Folgen und dann geht es im Wochenrhythmus bis zum 19.04. weiter. Und worum geht es? Ja, um das Attentat auf den US-Präsidenten Abraham Lincoln. Der wurde ja im Jahr 1865, nur wenige Tage nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, in einem Theater in Washington von einem Schauspieler, John Wilkes Booth, erschossen, beziehungsweise er hat noch ein paar Stunden gelebt und starb dann am nächsten Tag, ohne das Bewusstsein wieder zu erlangen. Nun hat man Abraham Lincoln Filme ja schon viele gesehen, unter anderem gibt es einen von Steven Spielberg, für den Daniel Day-Lewis einen Oscar gewonnen hat. Ich glaube, es ist der US-Präsident, vielleicht neben Kennedy, der am meisten filmisch in Szene gesetzt wurde. Aber was diese Serie jetzt oder worauf sich diese Serie konzentriert, sind wirklich diese knapp 2 Wochen der Jagd auf diesen Mörder von Lincoln. Und deswegen ist es so eine Mischung aus Historienstück und True Crime, weil es halt sehr detailliert diese kriminalistische Ermittlung des Jahres 1865 featured. Und deswegen, wahrscheinlich weil hier zwei sehr populäre Genres gemixt wurden, hat dieser Roman, der Serie zugrunde liegt, war halt auch ein Bestseller, der ist 2006 erschienen. Und ja, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, bis daraus eine Serie wurde. Was konntest du damit anfangen?
Ich habe nicht so viel gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe 2 Folgen gesehen.
Ja.
Ist das ausreichend so?
Ja, denke ich.
Ich habe mich abgeholt gefühlt, was die Authentizität betrifft. Ich glaube den Habitus, ich glaube die Ausstattung, die Kostüme, ich glaube den nahezu alles, was da vor sich geht. Ich glaube auch ich habe nicht ganz verstanden, was für eine Rolle Tobias Menzies.
Menzies
einnimmt, also der ist ja also er ist so eine Art Kommissar, der den, gleichzeitig war er aber auch so ein Berater von Präsident Lincoln, also der ist ist auf jeden Fall der Ermittler, den Mördern hinterher jagt. Und das sind gute Figuren, es ist in allen Bereichen gut besetzt, es ist gut gespielt, es ist sehr solide, es ist nichts, wo ich jetzt denke, so boah, das war ein echt geiles Historienstück, das neue Wege beschreitet, das ist in seiner Konventionalität aber sehr solide, finde ich.
Also Tobias Menzies, den man kennt als mittelalten Prinz Philip aus The Crown, also ein sehr guter englischer Schauspieler, spielt diesen Edwin Stanton. Das ist auch eine historische Figur. Und weil du fragst, wer ist das überhaupt? Ist es der Kommissar? Ja, er hat im Prinzip er leitet die Ermittlungen. Aber ich habe nachgeschaut, der war in diesem Kabinett von dem gerade wiedergewählten Lincoln Kriegsminister. Okay. Und als Kriegsminister, ich meine, damals 1865 waren die Wege alle noch ein bisschen kürzer, die kannten sich alle und wohnten da alle irgendwie ein paar Straßen weiter in Washington, dieses Kabinett. Aber er wird vor allem als enger Freund von Abraham Lincoln geschildert. Und dieser Lincoln, der spielt in Rückblenden, nachdem er dann gestorben ist, auch immer wieder eine relativ wichtige Rolle. Und bei allen, also kein Präsident ist ja so mythisch wie Lincoln. Und da muss man natürlich immer gucken, wen besetzt du? Wie fandst du den Schauspieler von Lincoln?
Okay.
Kam mir dir nicht bekannt vor?
Sag mal.
Hamish Linklater. Es ist der Priester aus Black Mass.
Ja.
Also der spielt, das ist ein sehr guter Schauspieler, den man öfter in recht charismatischen Rollen sieht. Ja. Man muss ja für Lincoln immer einen sehr großen Schauspieler finden, der Linklater ist auch deutlich über 1,90, weil der Abraham Lincoln war tatsächlich fast 2 Meter groß.
Ja, süß, dass sie sich um sowas Mühe geben. Sollten sich die Deutschen mal Mühe geben, dass die Kinder ihren Eltern ähnlich sehen.
Achso, du kommst nochmal auf unser erstes Thema zurück.
Ja.
Also, was ich ganz interessant fand an der Serie, ist praktisch, dass man mal sieht, wir sind ja, glaube ich, beide nicht so die ganz großen True-Crime-Fans.
Überhaupt gar nicht, nein.
Also, dass man wirklich mal, also diese ganzen Details von Ermittlungen, kann man gut finden, aber wir sind, glaube ich, nicht die größten Fans. Aber was ich da ganz gut finde bei dieser Nach-dem-Attentat-Serie, ist das, wie hat man denn überhaupt so eine Logistik von so einem Manhunt damals gemacht? Und heute würde man wahrscheinlich Straßen sperren und Überwachungskameras Kameras auswerten. Und damals gab es dann über Telegraph, das gab es nämlich schon zur Kommunikation, dann die Order, dass an allen Versorgungsstationen die Pferde nicht mehr gefüttert werden von Durchreisenden. Und so solche Details finde ich dann ganz interessant. Ansonsten ist das letztendlich natürlich ein Stück, was ich auch mit dieser, auch die Showrunnerin hat das gesagt, ich habe ein Interview gelesen mit ihr, natürlich gibt es da Bezüge zu den heutigen USA, weil wir sehen ein total gespaltenes Amerika, also der Krieg ist zwar gerade zu Ende, aber dieser Konflikt zwischen Südstaaten und Nordstaaten ist natürlich in keinster Weise bearbeitet oder ausgeräumt und deswegen, der Lincoln wurde ja auch von einem fanatischen Südstaatler erschossen.
Ja, und die Südstaatler akzeptieren die Niederlage nicht, die sie eingesteckt haben und akzeptieren nicht, dass zum Beispiel Schwarze jetzt gleichberechtigt sind. Und es gibt auch immer wieder so Sequenzen, wo sie miteinander, also in Rückblenden, wo Stanton mit Lincoln darüber diskutiert, wie man denn jetzt mit den Südstaatlern umgeht zum Beispiel. Und dann die Frage im Raum steht, so integrieren wir die jetzt in den Staat oder lassen wir sie raus? Und der Stanton sagt, wir müssen die rauslassen, weil das sind die Bösen, die wollen nichts mit uns zu tun haben. Und Lincoln sagt immer, nee, das ist so Schaf- und Wolf-Anekdoten, nee, wir müssen die einbinden und so weiter. Das sind genau die Debatten, die auch jetzt geführt werden, gerade im Trump-Amerika.
Also für mich fand es auch ganz interessant, weil ich habe mich tatsächlich jetzt mal, ich habe über die Serie geschrieben und ich habe mich mal intensiver auch mit der Figur von Abraham Lincoln auseinandergesetzt. Eine ganz faszinierende Biografie, weil er ja selber aus den Südstaaten kommt und dann im Mittleren Westen mit einer Schulbildung von einem Jahr, glaube ich, in so einer Hütte groß geworden ist. Also das war sozusagen the unlikely president of all time sozusagen. Aber durch sein überragendes Talent hat er es dann praktisch bis in dieses Amt geschafft. Aber auch eine ganz schillernde, faszinierende Figur. Also das hat für mich die Serie vielleicht am wertvollsten gemacht, weil ich tatsächlich jetzt mal Lust habe, mich mehr mit dieser Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und auch mit der Figur von Abraham Lincoln zu beschäftigen. Ich fand sie auch, sie ist auf eine gewisse Art ein bisschen konventionell, also gut ausgestattet, gut gespielt. Aber es ist auch ein Dialogstück und man muss Bock haben auf diese Ermittlung und sagen, ich will jetzt noch mal ganz tief in diese 12 Tage, wo sie diesen Booth gejagt haben, einzusteigen. Ich weiß auch nicht, ob ich sie noch zu Ende gucke, aber es ist auf jeden Fall, wenn man auf solche historischen True Crime Stücke Bock hat und auch vielleicht auf diese Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, ist es auf jeden Fall eine gute Serie.
Ist eine gute Serie, ja. Also es ist eine routinierte Serie. Das ist für manche Leute ist das halt eher abschreckend. Für andere Leute ist das genau das, was sie wollen.
Das war übrigens dieses Manhunt war eine lange Zeit einer der am heißesten gejagten Serienstoffe, nachdem dieser Roman 2006 in USA wohl absolute Verkaufsrekorde gebrochen hat. Und ganz lange wollten verschiedene ganz große Filmemacher das adaptieren. Es sollte auch eine HBO-Serie sein. Harrison Ford war lange Zeit als Hauptdarsteller irgendwie, wahrscheinlich mittlerweile ist er aber zu alt, vorgesehen. Also jetzt ist es halt eine Apple-Serie geworden und ich denke mal, eine ganz solide. Ob ihr Bock auf den Stoff habt, werdet ihr, glaube ich, merken.
Guck mal, witzigerweise hätten wir jetzt noch so als letztes Thema The 50 gehabt, ein Reality-Star-Format bei Amazon Prime.
Es nicht lassen, noch darauf einzugehen.
Ich muss es ja, weil ich habe gestern tatsächlich noch die Screener bekommen. Wir haben die Auflage bekommen von Prime, nicht darüber zu reden, deswegen reden wir jetzt darüber. Nein, machen wir nicht. Aber es sind die 50 größten Reality-Stars, die zusammen in einem Schloss kaserniert werden und da gegeneinander um irgendwas kämpfen.
Gibt es da so ein Ranking, so eine offizielle, so ein Punktewertsystem, wie die größten Reality-Stars?
Von der UNESCO. Die UNESCO unterhält eine Weltrangliste und da gibt es dann halt deutsche Sektionen und da sind die 50 halt diejenigen, die ganz oben standen und die haben sie kaserniert und das wird bestimmt richtig geil. Mal gucken, ob wir euch das in 3 Wochen erzählen.
Also du meinst, wir sollten schon noch mal reingucken und auf
die Tisch. Ich schreibe drüber, deswegen, okay. Ich habe gestern schon reingeguckt.
Dann
ich
ist bin es immer jetzt, noch geschockt. Dann ist es jetzt ein Fact. Wir werden sozusagen über eine Reality-Show sprechen. Yeah. Okay, ich hoffe, wir werden interessante Aspekte festmachen können. Damit kommen wir zur nächsten Folge. Und zwar ist die am Karfreitag, 29. März. Cool. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, würden wir uns freuen über eine Bewertung eurerseits bei Spotify, Apple Podcasts oder anderen Abhörstationen von Podcasts, über die ihr uns hört. Das füttert nämlich den Algorithmus und das ist in diesem Fall gut, denn es bringt unserem Werbe- und sponsorenfreien Podcast mehr Hörerinnen und Hörer, was uns bei unserer Arbeit sehr hilft.
Aber dazu muss man sagen, dass wir echt, also es hören mittlerweile wirklich viel, viel mehr Leute zu als früher und das freut uns immens.
Unsere HörerInnenzahlen entwickeln sich sehr gut und darüber freuen wir uns sehr und wir werden uns auch am Karfreitag wieder Mühe geben, euch 8 spannende neue Themen aus der TV- und Streaming-Welt zu präsentieren.
Das wird spitze.
Okay, macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns.
Frohes dann, ciao.
Ciao.
Auch einen noch, der Fernsehpodcast.